Ich glaube, ein Bitcoin kann in 20 Jahren durchaus 1 Million, vielleicht auch 10 Millionen wert sein.
Herzlich willkommen zum Aktienkauf-Podcast. In diesem Podcast erklären wir, wie du dir mit Aktien langfristig ein Vermögen aufbauen kannst und begleiten dich auf deinem Weg zur finanziellen Freiheit.
Disclaimer: Das alles, worüber hier heute gesprochen wird, ist nur die persönliche Meinung der Moderatoren. Es ist keine Anlageberatung und auch keine Kaufempfehlung.
Hi und herzlich willkommen zu dieser Folge des Aktienkauf-Podcast. Heute mal wieder mit einem Interview und zwar heute mal nicht zum Thema Aktien, sondern zum Thema Bitcoin. Und dafür ist heute Roman Reher zu Gast auf Social Media, YouTube und so weiter, wahrscheinlich besser bekannt unter dem Namen Blocktrainer. Roman, schön, dass du heute im Podcast mit dabei bist.
Hi, danke, dass ich da sein darf. Ich bin sehr gespannt, was mich erwartet.
Roman, für alle, die dich nicht kennen, stell dich doch vielleicht am besten einmal kurz vor. Wer bist du, was machst du, für was bist du bekannt und so weiter?
Ja, ich bin Roman Reher. Ich betreibe den YouTube-Kanal Blocktrainer und die dazugehörige Website blocktrainer.de, große Wissensplattform mit kostenlosen Forum, mit mittlerweile über 8000 angemeldeten Benutzern und bin eben in Funk und Fernsehen immer mal wieder zum Thema Bitcoin zu sehen. Mein Fokus ist einfach, Bitcoin als dezentrales Geld den Menschen näher zu bringen. Natürlich wahrscheinlich bei uns eher als Wertespeicher, als Inflationshedge und im Endeffekt die positiven Eigenschaften, die Bitcoin für uns als Gesellschaft hat, nach außen zu tragen und zu erklären. Und ich glaube, eine meiner Stärken ist, dass ich das schaffe, zu erklären, auch für Menschen, die eben mit Technik nichts zu tun haben oder vielleicht sogar mit dem Investment an sich gar nichts zu tun haben. Und die Besonderheit bei Bitcoin, glaube ich, wenn man es verstehen möchte, ist halt immer die Herangehensweise aus der bisherigen Welt, aus der bisherigen Finanzwelt, so wie sie bisher strukturiert war oder auch noch ist, und eben zu erklären, warum Bitcoin für viele Probleme, die unser heutiges Geldsystem verursacht, eine Lösung sein kann.
Das klingt auf jeden Fall schon mal sehr, sehr spannend. Roman, lass uns doch da gleich direkt eintauchen. Für was kann es denn eine Lösung sein oder wieso siehst du Bitcoin als Lösung?
Also erstmal auch hier wieder der Einstieg natürlich bei den Problemen, die unser Geldsystem heute an sich verursacht. Wir haben ja heute ein Geld, wenn wir uns, ich sag mal, für Arbeit committen, das bedeutet einen Arbeitsvertrag haben mit einem Stundenlohn und so weiter, dann erhoffen wir uns ja von diesem Geld in Zukunft Dinge kaufen zu können, Dienstleistungen kaufen zu können. Also im Endeffekt könnte man sagen, das Geld ist dafür da, unsere geleistete Arbeitszeit abzuspeichern, damit wir sie in Zukunft wieder abrufen können. Und die Problematik ist aber, dass es halt, so wie das Geld heute aufgebaut ist, an einer zentralen Instanz unterliegt, die eben das Vertrauen für dieses Geld erschaffen muss oder oben halten muss und hier auch jederzeit diese Geldmenge ausweiten kann und eben beliebig Geld drucken kann. Und das hat einen negativen Effekt, weil in dem Moment, wo neues Geld erzeugt wird, verwässert das andere Geld. Das bedeutet, meine Kaufkraft wird mir genommen. Also ich gehe arbeiten, gehe eine Stunde arbeiten und nach einer gewissen Zeit ist das so, als hätte ich nur 50 Minuten gearbeitet. Das heißt, man klaut mir sukzessive immer ein bisschen meiner Lebenszeit, wenn man so möchte, und meiner Kaufkraft. Und diese Effekte, die sind am Anfang, gerade wenn wir, ich sag mal, so eine 2% Inflation anstreben, nicht direkt spürbar. Sie sind aber da und haben katastrophale Auswirkungen für die Gesellschaft und vor allem aber auch für die Art und Weise, wie fair unser Geld funktioniert und wie fair es auch verteilt ist zum Beispiel und wie fair wir als vielleicht globale Gesellschaft uns entwickeln können. Es gibt ja immer wieder diese Effekte, was man sieht, dass zum Beispiel Entwicklungsländer tierisch arm und ausgebeutet sind und uns geht es total gut. Und selbst bei uns hat das Geldsystem immer solche Probleme und schafft auch gesellschaftliche Probleme. Und ja, ohne da jetzt zu sehr ins Detail zu gehen, aber das ist so der Ansatz, worum es geht. Und da kann man wahrscheinlich verschiedenste Aspekte beleuchten, auch wo Probleme mit dieser Form der zentralen Geldschöpfung entstehen und wo Bitcoin dadurch, dass es eben ein knappes Gut ist und von keiner zentralen Partei ausgegeben werden kann, als Lösung funktionieren kann.
Okay, du hast schon wirklich einige Punkte angerissen. Wir möchten heute versuchen, wirklich möglichst viele Menschen abzuholen, vielleicht auch ein paar Basics zu klären, vielleicht auch für die, die sich noch nie mit Bitcoin auseinandergesetzt haben und auch für Leute wie mich, die zwar so ein bisschen was über Bitcoin gerne mal lesen, gerne mal anhören, aber auch nicht so tief drin sind. Aber wir wollen uns natürlich auch mit kritischen Fragen zum ganzen Thema auseinandersetzen. Vielleicht um erstmal, wie ich gesagt habe, ein paar so Basics zu klären, Roman. Als was siehst denn du eigentlich Bitcoin? Weil wenn ich im Internet lese oder wenn ich andere Podcasts anhöre, dann sagen mir die einen, okay, Bitcoin ist zum Bezahlen, da soll die neue Währung werden, der neue Dollar, der neue Euro, was auch immer. Die anderen sagen, Bitcoin ist das digitale Gold, Bitcoin ist einfach ein Wertspeicher. Als was siehst du Bitcoin?
Ja, ein bisschen als alle diese Dinge. Man muss halt, wenn man jetzt speziell mal auf deine erste Sichtweise eingeht, also die Menschen, die Bitcoin als Geld wahrnehmen, da muss man halt sagen, Geld braucht gewisse Eigenschaften. Und wenn es rein um die Eigenschaften geht, erfüllt Bitcoin die, ich sag mal, aus einer technischen Sicht besser sogar als unsere Fiat-Währungen. Und mit Fiat-Währungen sind halt Euro, Dollar, Yen gemeint. Die Sache ist aber, dass es natürlich auch ein Vertrauen innerhalb der Gesellschaft braucht, die sich darauf committen und sagen, das ist auch unser Geld, weil ansonsten funktioniert es nicht. Dann ist Bitcoin volatil und diese Volatilität ist eine Eigenschaft, die eben nicht da sein darf bei einem guten Geld. Das heißt, heute würde Bitcoin wahrscheinlich in dieser Form als Geld noch nicht funktionieren, auch wenn die technischen Eigenschaften da sind, weil einfach noch das Vertrauen, das gesellschaftliche Vertrauen fehlt, um die Volatilität zu verhindern oder dadurch, dass jeder es benutzt, einfach weniger Volatilität zu haben. Das heißt, die starken Preisschwankungen machen Bitcoin als Geld momentan nicht unbedingt nützlich für die breite Masse. Also wenn ich jetzt heute meinen Lohn bekomme und einen Monat später ist er nur noch die Hälfte wert, dann habe ich ja noch ein viel größeres Problem als bei der heutigen Inflation beim Euro. Und das heißt, ich kann schwer in die kurzfristige Zeit meinen Geldwert transferieren. Langfristig zeigt Bitcoin, dass er eigentlich alle Assetklassen outperformt. Das heißt, je länger ich Zeit habe, desto mehr kann ich Bitcoin zum Sparen verwenden. Aber damit es eben auch wirklich im Alltag als Geld funktioniert und ich weiß, hey, mit meinem Monatslohn kann ich auch den ganzen Monat überstehen, muss die Volatilität geringer werden. Das heißt, heute funktioniert es noch nicht als Geld, aber das heißt nicht, dass es nicht jemand kommen kann. Und auf dem Weg dahin kommen wir nämlich zur zweiten Eigenschaft, die du angesprochen hast. Und das wäre Wertespeicher. Wie ich das gerade schon sagte, je länger man Bitcoin hält, desto mehr erfüllt er diese Funktion als Wertespeicher. Wir sehen bei Bitcoin, und da können wir später auch nochmal drauf eingehen, warum das so ist, aber wir sehen eben so ein zyklisches Verhalten, dass wir alle 4 Jahre circa ein neues All-Time-High brechen und dann auch ein ziemlich deutlich höheres All-Time-High. Das heißt, wenn man so mindestens 4 Jahre aushält, dann ist sogar egal, dass man zum alten All-Time-High im absoluten Hype gekauft hat. Danach ist man mit ziemlicher Sicherheit irgendwann wieder im Plus. Ja, und das heißt, je länger ich Bitcoin halte und damit spare, desto wertvoller oder desto besser habe ich vielleicht die Inflation outperformed. Und je mehr Menschen das wiederum tun, desto mehr stabilisiert sich natürlich auch irgendwann der Kurs. Und das wiederum würde Bitcoin auch wiederum als Geld funktionabel oder würde eben dazu führen, dass man es als Geld benutzen kann. Aber das ist eben ein Prozess, der auch sehr lange dauert. Auch Gott sei Dank sehr lange dauert. Das ist eben auch etwas, was man vielleicht sich auch nicht zu schnell erhoffen sollte. Das muss man dazu sagen.
Was du mir jetzt angesprochen hast, war zum Beispiel Thema Langfristigkeit. Man sieht, okay, kurzfristig ist Bitcoin volatil. Langfristig sieht man, erfüllt es alle Kriterien, zum Beispiel für einen Wertspeicher oder für eine Währung oder was auch immer. Da möchte ich mal ganz kurz einhaken, Roman, weil Langfristigkeit. Bitcoin gibt es jetzt seit 2008, 2009, glaube ich, gab es das White Paper, oder? Wir haben jetzt 2023. Wir hatten eine Zeit mit Nullzinsen, sogar negativen Zinsen. Also eine ganz, ganz wilde Situation, die wir sehr, sehr selten oder ich weiß nicht, oder kaum hatten in der Vergangenheit. Ich glaube immer, es ist immer schwierig, irgendwelche Zeiträume miteinander zu vergleichen, aber wir hatten eine gewisse Situation, die es so selten gab in der Vergangenheit. Und dieser Zeit gab es jetzt Bitcoin. Kann man da wirklich von Langfristigkeit sprechen, von diesen paar Jahren?
Ja und nein. Also zum Beispiel, wenn wir Gold betrachten, das ist 5000 Jahre alt, da haben wir eine ganz andere Langfristigkeit, einen ganz anderen Track Record, der auch das tiefe Vertrauen, was wir als Menschen in Gold haben, eben begründet. Das fehlt Bitcoin auf jeden Fall. Ich denke aber, für die Zeit, die es Bitcoin gibt, hat es interessante Entwicklungen gemacht, weil es eben nicht eine Company gibt, die dahinter steht, die Werbung dafür macht, Marketing macht oder so, sondern es einer sogenannten Grassroots-Bewegung folgt. Das bedeutet, die Menschen entscheiden sich freiwillig für Bitcoin auf Basis der Dinge, die sie über Bitcoin lernen und wollen es benutzen und verbreiten es und sagen, hey, schaut euch das an, das ist interessant. Ich weiß nicht, ob ihr beiden Minecraft jemals gespielt habt. Ihr schüttelt mit dem Kopf, ja, spannend. Weil, ja, das ist deswegen interessant, mal ganz fernab von dem spielerischen Aspekt, wie das damals entstanden ist. Denn der Erfinder, der hat nie Marketing dafür gemacht. Ja, das war eine reine Mund-zu-Mund-Propaganda und damals wurde das Spiel einfach kostenlos auch geteilt, der Client einfach kopiert. Und das hat diesen riesen Erfolg ausgemacht, sodass das Spiel immer für mehrere Milliarden an Microsoft verkaufen konnte. Und da muss man einfach sagen, Bitcoin ist ein bisschen ähnlich. Es kommt so aus dem wirklich aus der freien Entscheidung der Menschen, das zu verwenden. Und dann muss man sagen, dafür, dass es nicht top-down, also nicht durch ein großes Unternehmen, nicht durch einen Staat oder so, von oben nach unten delegiert wurde, sondern dadurch, dass es eine freie Entscheidung war, sind für die 14 Jahre, die es Bitcoin jetzt gibt, eigentlich Riesenschritte passiert. Und es gibt halt so Seiten, die führen auf, wie viele Medien zum Beispiel Bitcoin auch schon totgesprochen haben oder gesagt haben, so das Ereignis wird Bitcoin nicht überleben. Und jedes dieser Ereignisse hat Bitcoin überlebt. Also es gibt auch super spannende Ereignisse innerhalb der Geschichte von Bitcoin, wo große Unternehmen versucht haben, den Code zu ändern und dadurch, dass die freien Menschen aber gesagt haben, nein, wir wollen diesen Code nicht, Bitcoin da sich gegen gestellt hat und auch so ein bisschen bewiesen hat, wie eben koordinierte Angriffe funktionieren, baut sich Bitcoin sukzessive natürlich einen Track Record auf. So, jetzt sind 14 Jahre, wie du selber schon sagst, vielleicht noch nicht so super lang, aber dafür, dass es eben ein komplett aus dem Nichts erschaffenes Gut ist, ist es schon sehr beachtlich. Und vielleicht die Besonderheit bei Bitcoin ist, als es erschaffen wurde in der Anfangszeit, war es sehr verletzlich. Also Bitcoin wird dadurch gesichert, dass es diesen Mining-Prozess gibt. Das ist ein physikalischer Prozess, bei dem eben Rechenleistung aufgewendet wird, um den nächsten Block zu finden. Und diese Rechenleistung, die wird immer schwieriger, je mehr Teilnehmer es gibt, so dass das Netzwerk in etwa immer gleich schnell läuft. Und wenn es schneller läuft, dann passt das gesamte Netzwerk sich an und sagt einfach, gut, jetzt wird es einfach schwieriger, den nächsten Block zu finden. Und so schaffen wir es, dass wir im Durchschnitt nur alle 10 Minuten den Datenstand von Bitcoin erweitern. Und die Besonderheit ist, je mehr Rechenleistung da ist, desto schwieriger ist es für einen einzelnen Akteur, das Netzwerk mit Rechenleistung anzugreifen. Und am Anfang gab es fast gar keine Rechenleistung. Da war Satoshi, der Erfinder von Bitcoin, mit vielleicht ein, zwei anderen Teilnehmern alleine. Der hätte jedes mittelständische Unternehmen das Netzwerk so dermaßen stören und angreifen können, dass Bitcoin es nie aus diesem ganz frühen Stadium herausgeschaffen hätte. Und was Bitcoin mittlerweile geschafft hat, ist, dass wirklich weltweit Riesenakteure, Unternehmen, Mining betreiben, teilweise sogar staatliche Mining-Anlagen wie in El Salvador auf den Weg gebracht werden und keiner von diesen Akteuren nur ansatzweise genug Rechenleistung hätte, um dem Netzwerk Schaden zu fügen und auch gar keinen finanziellen Anreiz dadurch erzeugen würde, weil man würde seine eigene Hardware damit einfach auch sinnlos machen, sondern es ist mittlerweile ein so großes Vertrauensnetzwerk, weil so viel Rechenleistung dahinter steht, dass es ziemlich ausgeschlossen ist, dass selbst ein Staat wie die USA in der Lage wären, jetzt genügend Rechenleistung zu akkumulieren, aufzubauen, um das Netzwerk anzugreifen. Und das zeigt halt, ja, es fehlt Track Record über mehrere vielleicht über mehrere Bevölkerungsstufen hinweg, wie, weiß nicht, das Römische Reich und so weiter, ja, klar. Aber das Vertrauen, was die heutige Industrie und Wirtschaft in Bitcoin steckt und die Menschen, die es nutzen, ist beachtlich, gerade dafür, dass es eben ähnlich wie so ein Rohstoff von niemandem geleitet oder, ich sag mal, von niemandem weiterentwickelt wird in dieser Form, sondern jeder kann frei entscheiden, wie Bitcoin eben funktionieren soll. Und da, wo sich die meisten Menschen darauf committen, das ist der Bitcoin, wie wir ihn als den Bitcoin kennen. Und das macht es besonders. Und deswegen sind 14 Jahre für diese Technologie doch auch schon eigentlich eine beachtliche Zeit, wo man sagen kann, die Zeit hat er überstanden. Und das Schlimmste ist eigentlich überstanden. Ja, die Anfangszeit, wo er wirklich verletzlich war, die hat er gemeistert.
Okay, du sagst also, weder USA noch, keine Ahnung, NATO, wer auch immer, könnte Bitcoin jetzt in diesem Zustand, in dem er heute ist, nicht zu Fall bringen.
Genau. Es gibt, ich mache mal noch ein Beispiel. Mhm. Das war jetzt zwar kein, ich sag mal, richtiger Angriff, aber es zeigt ganz gut, wie Bitcoin aufgestellt ist, wie das Netzwerk sich resilient schützt. Wir hatten 2021 eine Situation, da wurde in China 44% Bitcoin-Mining betrieben, also von der globalen Hashrate. Und da haben viele immer gedacht, China, die können Bitcoin angreifen, was damals schon ziemlich klar war, dass es nicht der Fall ist, weil es sind alles einzelne Akteure innerhalb des Landes China, aber die kann China nicht alle kontrollieren. Und was China dann aber hatte, die hatten eben irgendwann das Verbot ausgesprochen, dass man Bitcoin-Mining dort betreiben darf. Das heißt, eins der größten und totalitärsten Länder der Welt geht gegen Bitcoin vor. Und was passiert ist, sie haben das Bitcoin-Mining verboten und die Hashrate ist um diese 30-40% eingebrochen. Und am Ende hat sich kurz darauf die Hashrate eben weltweit neu verteilt. Die Miner haben ihre Hardware aus dem Land rausgeschafft und mittlerweile haben wir einen Zustand erreicht, der ist doppelt oder fast dreimal so hoch wie damals zu dieser Situation, was die Hashrate betrifft. Das heißt, das muss man sich vorstellen, das ist ein Ameisenhaufen. Und China kommt als der Förster oder so mit einem dicken Spaten, ja, und sticht da rein und schmeißt die Hälfte des Ameisenhaufens weg und auf einmal entsteht da ein neuer Haufen und das ganze Netzwerk organisiert sich wieder neu und man ist gar nicht in der Lage, wirklich als so ein System, also ein System wie China, so ein System wie Bitcoin zu stören. Das hat dem Netzwerk gar keinen Abbruch getan und hat es fast gar nicht gemerkt. Also in Transaktionen oder sowas nicht feststellbar, dass einfach das größte Land der Welt das Mining aus dem eigenen Land verbannt hat. Ein weiterer sehr spannender Effekt ist, dass dann erst alle dachten, naja, jetzt ist 0% Mining in China, weil so ein totalitäres System wird es ja wissen und auch alles kontrollieren können. Und die Realität ist, dass man mittlerweile weiß, dass immer noch ca. 20% der Rechenleistung in China sind. Und was sind das für Miner? Da hat man festgestellt, an den Wasserkraftwerken hat man vor allem in der Hydrozeit, also in der Zeit, wo große Wassermengen zur Verfügung stehen, eine massive Überproduktion an Strom. Und dieser Strom, der ist für so ein Wasserkraftwerk eben schlecht, wenn er überproduziert ist, weil du hast keinen Abnehmer. Das heißt, du bist einfach weniger rentabel mit einem Wasserkraftwerk. Du hast halt die Turbinen laufen, aber am Ende kannst du eben den Strom nicht zu Geld machen. Ja, und die Miner, die stehen mit ihren Containern an diesen Wasserkraftwerken und betreiben weiter Mining heimlich. Und es gibt mittlerweile Berichte von diesen sogenannten Shadow-Minern, dass wenn der Staat, der chinesische Staat, an den Wasserkraftwerken gucken kommt, dass die Betreiber der Wasserkraftwerke vorher schon den Minern sagen, hey, passt auf, die kommen vorbei, die kommen sich das hier anschauen, fahr mal deine Container weg. Und die verstecken dann die Container und fahren die wieder hin, wenn der Staat wieder weg ist und nutzen wieder den überproduzierten Strom, um weiter Mining zu betreiben. Und das ist einfach so eine spannende Entwicklung, die man da sieht, wie resilient Bitcoin gegen koordinierte Angriffe ist und wie schwierig das selbst als Staat ist, irgendwas dagegen zu machen. Und was China damit geschafft hat, ist, sie haben diesen Track Record, von dem wir vorhin gesprochen haben, um ein Ereignis erweitert. Was passiert, wenn das größte Land der Welt Bitcoin-Mining verbietet? Ja, gar nichts. Das Netzwerk organisiert sich neu. Und das ist so schön, das sind diese Ereignisse, die nach nur 14 Jahren heute schon in einem Netzwerk, was wirklich von unten nach oben entsteht, nicht von oben nach unten, zeigen, dass selbst ein Land wie China es sehr schwer hat, überhaupt irgendwie das Netzwerk zu stören. Und es hat nicht mal im Geringsten gestört. Ganz im Gegenteil, Bitcoin hat sich danach noch besser entwickelt als jemals zuvor. Das heißt, jedes dieser Ereignisse ist eben ein so ein Track Record, den wir brauchen, um Vertrauen für Bitcoin zu erzeugen und auch diese Ereignisse, die passieren können, auszuschließen und zu sagen, ja, die können es versuchen anzugreifen, am Ende erzeugen sie nur einen weiteren Beweis dafür, wie resilient Bitcoin als System ist.
Okay, vielleicht um es einfach für mich auch und für die Zuhörer ein bisschen verständlicher zu machen, da nochmal vielleicht eine dumme Nachfrage, einfach um nochmal nachzufragen und um es nochmal zu erklären. Es bedeutet ja eigentlich, also wenn jemand Bitcoin angreifen müsste oder angreifen wollte, wenn ich das richtig verstehe, dass quasi das gesamte Netzwerk oder alle, die am Bitcoin arbeiten, müssten irgendeiner Änderung zum Beispiel zustimmen, damit der Code auch geändert wird, damit dann wirklich Bitcoin zum Beispiel nutzlos wird oder eine neue Funktion bekommt. Oder ist es so, dass 50% zustimmen müssen oder 75% oder wie ist da so die Schwelle? Und ist es also aber trotzdem immer nur so hypothetisch gesagt, dass es nicht angreifbar ist, aber wenn es theoretisch die Mehrheit zustimmen würde, wäre es trotzdem wieder angreifbar und man geht nur davon aus, dass niemals die Mehrheit aller Menschen zustimmt. Ich hoffe, du hast verstanden, was ich meine als Frage. Ich bin gerade selber dabei, so ein bisschen meine Gedanken zu strukturieren, aber soweit verständlich.
Absolut, ja. Okay. Also die Besonderheit bei Bitcoin ist, jeder Teilnehmer kann einen sogenannten Knotenpunkt, eine Node, betreiben. Mhm. Das ist ein relativ günstiger, kleiner Mini-PC. Gibt es als Raspberry Pi, die sogar mittlerweile recht teuer sind, um die $100. Es gibt auch Alternativgeräte, die sind dann noch günstiger. Da reicht dann so eine Terabyte-Festplatte und damit kann man zumindest den gesamten Datenstand, also die Blockchain, komplett herunterladen. Die lädt man sich dann einfach von anderen Netzwerkteilnehmern herunter. Und man kann immer prüfen, ob es die echte ist, weil innerhalb dieser Blockchain eben verankert ist, wie viel Rechenleistung hat das gebraucht, um die aufzubauen. Und wenn die Rechenleistung, die es gebraucht hat, die Blockchain zu bauen, zu gering ist, dann kann man davon ausgehen, hey, das ist nicht die echte. Wenn man aber sieht, da sind so viele Exahashes, das kann nicht mal ein Land zur Verfügung stellen, dann weiß man, hey, die Schwierigkeit dieser Blockchain war so hoch, das muss die echte sein. So, das ist die erste Besonderheit. Und das heißt, man kriegt von irgendeinem dieser Netzwerkteilnehmer die Blockchain geschickt, kann relativ leicht selber verifizieren, ja, das ist die echte. Und dann dieser kleine Knotenpunkt, der gilt dann so als dein Knotenpunkt, als dein Eingangstor in das Bitcoin-Netzwerk. Kann man sich vorstellen wie den Router, den man zu Hause hat vom Internetanbieter. Das ist dann dein Weg ins Internet rein. Und so ist dein Knotenpunkt eben dein Weg ins Bitcoin-Netzwerk. Und die Besonderheit ist, dass dein Knotenpunkt, der folgt ja den Regeln, die du installiert hast. Das heißt, da ist nicht so ein Abstimmbutton drin, dass man sagt, hey, jetzt stimme ich mit meinem Knotenpunkt für dieses Update oder so, sondern du stimmst dafür, indem du dir es installierst oder nicht installierst. Und dann ist das auch kein Mitteilen an alle anderen, sondern in dem Moment, wo jemand anderes wiederum ein Update einspielen würde, was gegen deine Regeln ist. Zum Beispiel, es gibt ja maximal nur 21 Millionen Bitcoin, oder ganz knapp 21 Millionen. Und jemand würde jetzt ein Update einspielen, dass es theoretisch 42 Millionen Bitcoin geben könnte. Dann würde dein Knotenpunkt automatisch dieses Update ablehnen, es sei denn, du installierst dir das auch. Und das heißt, wenn du so eine Änderung machen willst, muss er dich überzeugen oder halt die Mehrheit überzeugen, damit das eben das ökonomische Netzwerk wird, was alle weiter benutzen. Und das heißt, man muss nicht nur die Entwickler überzeugen oder die Miner überzeugen, weil selbst wenn man die Miner überzeugt und alle Miner neue Blöcke bauen, dann würde ich als Betreiber ja meines eigenen Knotenpunkts immer noch sagen, ja, meiner ist so schön, dass ihr das macht, ich bin da aber nicht mit bei. Dann meint ihr jetzt ein Netzwerk mit Coins, die keiner haben will, weil ihr gegen das Sentiment der Community seid. Und genau so einen Zustand hatten wir damals. Das war ein Zustand, da haben Unternehmen wie Coinbase, Ledger, damals die DCG, Digital Currency Group, wo heute auch Grayscale zugehört, also die ganzen Boliden im Space, also waren wirklich, ich glaube, 40 Unternehmen dabei oder 44 Unternehmen, die damals den gesamten Crypto-Space ausgemacht haben 2018. Und 84% der Miner waren dafür, eben eine ähnliche Änderung im Netzwerk durchzuführen, und zwar die Blöcke zu vergrößern, die langfristig zu einer gewissen Zentralisierung hätten führen können. Das ist jetzt technischer Deep Dive, aber ganz klar ist, das ist nichts Gutes gewesen fürs Netzwerk. Und die Community, die Menschen haben gesagt, wenn ihr Miner das macht, wenn ihr wirklich auf die Companies hört und dieses Update einspielt, dann seid ihr damit alleine. Dann habt ihr keine Nutzer mehr. Dann habt ihr zwar euren Willen bekommen, aber dann findet ihr Blöcke und die Nutzer, die werden diese Blöcke ablehnen und sagen, die sind nicht nach unseren Regeln. Das heißt, ihr habt ein totes Netzwerk. Macht das, wenn ihr wollt. Und am Ende... Ganz
kurz, Roman, ja. Sorry, wenn ich dich da unterbreche. Nur auch für mich zum Verständnis. Klar. Wie koordinieren sich diese Menschen untereinander? Ist es über Internetforen oder ist es... Also wie kommen diese Leute zusammen? Weil da sitzt einer in China, einer in Amerika. Das ist auch ein Punkt, den ich nie check. Also ist es eine große Community? Schreibt man sich da? Wie läuft das ab?
Sowohl als auch. Auf allen Plattformen wird es diskutiert. In der Zeitung kann man es lesen, also die Fachmagazine, die darüber schreiben. Und jeder am Ende muss für sich entscheiden. Ja? Und interessant ist, es gab nämlich dann diesen Moment, diesen Tag X, wo das Update eingespielt wurde von manchen. Und das ist in die Geschichte, in die Bitcoin-Geschichte, als die sogenannten Hash Wars eingegangen, also die Kriege um die Rechenleistung. Und manche Miner haben sich eben dieser neuen Idee von Roger Ver und Coinbase und so weiter angeschlossen. Und die anderen Miner sind bei den Leuten geblieben. Und dann hat man einfach nur geschaut, welches Netzwerk hat gerade mehr Rechenleistung und welches gewinnt, ja, über eine gewisse Zeitperiode. Und gewonnen hat das freie Sentiment der Leute, und zwar mit Bravour. Und aus diesem anderen Netzwerk ist ein abgespaltenes Netzwerk geworden, welches es bis heute gibt, und das kennen wir unter dem Namen Bitcoin Cash. Das ist tatsächlich ein Company-Network, wenn man so möchte, mit veränderten Regeln, was super auch abgerauscht ist im Verhältnis zu Bitcoin. Und Bitcoin hat eben diesen Hash-War gewonnen, weil es eben das Sentiment der Menschen ist. So, und jetzt, um auf deine Frage zurückzukommen, auf wen muss man hören, wer muss sich einigen? Alle müssen sich einigen. Und wenn es nicht 98% oder so sind, die der gleichen Meinung sind, dann wird es eher nicht gemacht. Also bei Bitcoin geht man eher immer davon aus, never change a running system. Aber wenn man es ändert, dann nur, weil es wirklich alle wollen. Zum Beispiel, weil es einen Bug gibt, der Bitcoin kaputt macht, dann hat ja jeder Interesse, das Netzwerk zu updaten. Und das heißt, man kann sich ein bisschen wie ein Mexican Standoff vorstellen. Du hast einmal die Miner, das ist der, also Mexican Standoff, das kennt man auch so älteren Filmen. Da stehen dann drei so Mexikaner, die stehen in so einem Dreieck und jeder zielt mit der Waffe auf jeweils den anderen. Das heißt, jeder hat zwei Pistolen und zielt auf die beiden anderen und man hat dieses Mexican Standoff, nichts geht. Und das heißt, einer dieser Akteure sind eben die Miner, die anderen Akteure sind eben die Nutzer und die Node-Betreiber und die nächsten Akteure sind so die Entwickler. Das heißt, du hast eigentlich dieses Mexican Standoff und zwischen allen Teilnehmern muss es immer eine positive Entscheidung geben, wo alle mit cool sind, sonst wird eher nichts gemacht. Ja, und genau das ist die Besonderheit bei Bitcoin, die Bitcoin eben auch in seiner Geschichte mehrfach bewiesen und gezeigt hat und was auch eben Ereignisse als Beispiel heranbringt, die zeigen, dass eine zentrale Veränderung von Bitcoin nicht funktioniert, wenn du nicht alle mitnimmst. Ja, wenn du das ist eben die Besonderheit dabei.
Okay, dann glaube ich dir mal soweit, Roman, dass Bitcoin als Netzwerk nicht angreifbar ist, auch wenn es in der Vergangenheit Versuche von Coinbase oder von Staaten gab. Und das ist immer gescheitert. Der andere Punkt, wenn ich es richtig verstehe, ist ja aber trotzdem, dass sich der Bitcoin-Preis, wenn man es jetzt mal an Geld, am Euro zum Beispiel festmacht, trotzdem aus Angebot und Nachfrage zusammensetzt. Wäre es dann aber denkbar, dass der Bitcoin angegriffen wird, indem ich einfach die Nachfrage durch Verbote zum Beispiel vom Staat so runterschraube, dass der Bitcoin-Preis einfach auf 0 Euro fällt, dann kann das Netzwerk super weiterhin funktionieren, aber es gibt, natürlich wird es noch irgendwo gewisse Nachfrage geben, aber die ist so gering, dass Bitcoin einfach irgendwann nur noch 0 Euro, 10 Euro, 100 Euro, was auch immer, also kaum noch was wert ist.
Wie soll der Staat den Preis drücken? Das hatte ich jetzt
zum nicht. Zum Beispiel durch Verbote, dass du einfach Bitcoin nicht mehr nachfragen, okay, dass du nicht mehr handeln kannst. Nur so, also ein Beispiel. Vielleicht gibt es noch andere Wege, aber nur mal als ein Beispiel, dass der Staat zum Beispiel in Deutschland verbietet, du darfst kein Bitcoin mehr kaufen. Dadurch würde zum Beispiel die gesamte Nachfrage in Deutschland wegbrechen.
Genau, sowas kann natürlich passieren. Da ist immer die Frage, schafft man es, ein globales Verbot durchzubringen? Weil Bitcoin hat eben positive Eigenschaften. Da kommen wir nämlich jetzt vielleicht auch ein bisschen auf den Punkt, was überhaupt der Grund für Bitcoin vielleicht ist. Mhm. Also im Endeffekt, Es gibt Länder, die werden von Handel mit dem US-Dollar ausgeschlossen. Der US-Dollar ist unsere Weltwährung. Ich glaube, aktuell sind so 84-82% des globalen Handels werden über den Dollar gemacht. Das heißt auch, wenn du irgendwo auf der Welt, egal ob in China, in Amerika oder in Deutschland, nach dem internationalen Preis für ein Barrel Öl fragst, dann wirst du immer einen Dollarpreis bekommen. Ja, das ist einfach, im Dollar ist alles bemessen. Das ist wie unser Lineal für Preise. So könnte man sich das vorstellen. Ja, ein Lineal, auf das man sich geeinigt hat, weil das wäre halt schlecht, wenn der eine mit Zentimetern misst, der andere mit Inch misst. So hast du eine Bepreisung weltweit. Und die Sache ist halt, wenn du von diesem Dollarsystem ausgeschlossen wirst, hast du ein Problem. Also gerade als kleines Land, nehmen wir jetzt mal die Türkei als Beispiel, die haben eine Währung, die gerade ziemlich kaputt geht, die ziemlich schnell entwertet. Wenn ich jetzt mit der Türkei Handel treiben wollen würde als Land, ja, dann will ich ja deren Geld gar nicht haben. Ne? Das heißt, warum sollte ich deren Geld annehmen und warum sollte ich mein gutes Geld denen geben? Das heißt, die müssen mir einen Anreiz bieten und das heißt, für die Türkei ist es sehr schwierig, deren Geld auszugeben. Was es dafür gibt? Dafür gibt es den IWF, den Internationalen Währungsfonds. Da kann man sein Geld reinlegen und kriegt äquivalent eben Leihgaben in einer anderen Währung, zum Beispiel in Dollar, mit der man dann eben am Ende global handeln kann. Und das führt mit der Zeit aber dazu, dass gerade die entwertenden Währungen, so wie die Lira, dazu führen, dass Länder wie die Türkei sich eben extrem in fremden Währungen, also im Dollar verschulden, weil sie das irgendwann zurückzahlen müssen, das aber mit dem eigenen Geld gar nicht können, weil es so schnell entwertet. Und dann irgendwann auch diese Staatspleite kommt. Ja, die kommt immer dann, wenn man in Fremdwährungen hochverschuldet ist. Ein Beispiel kann man auch in Venezuela sehen. Die haben eine so hohe Inflation im Land, dass teilweise pro Tag das Geld um 70% entwertet. Das heißt, du hast heute 10 Euro, dann sind die morgen noch 3 Euro wert und den Tag darauf, ja, ist das noch 1 Euro wert. Also es ist wirklich, es entwertet pro Tag um 70% und das ist ein Zustand, das kann man sich gar nicht vorstellen. Du kommst von der Arbeit und dann rennst du in den Laden, weil A, die Preise werden so schnell angepasst, dass du für das Geld, was du an dem Tag bekommen hast, schon fast keine Lebensmittel mehr bekommst. Und weil jeder weiß, dass das Geld so schnell entwertet, wird natürlich sofort alles weggekauft, was irgendwo verfügbar ist. Das heißt, du rennst in den Laden und dann sieht das aus wie bei uns, mit Klopapierangebot während Corona. Ja, es ist einfach alles leer rasiert und zu horrenden Preisen, weil du jetzt schon, nachdem du in den Laden gerannt bist, dein Geld so schnell entwertet. Das ist ein katastrophaler Zustand. Und das hat auch nochmal weitere Effekte, weil eben die USA dann jetzt, weil sie die Geldhoheit haben, auch solchen Ländern wie Venezuela den Handel mit dem eigenen Geld verbieten können. Also was die USA gemacht haben, die haben ein Embargo ausgesprochen gegen Venezuela, die sind vom SWIFT-System ausgeschlossen und Venezuela kann jetzt gar keinen Außenhandel mit irgendeinem Land treiben. Das geht gar nicht, weil eben keiner, kein Land der Welt will diesen am Tag 70% entwertenden Bolivar von Venezuela haben. Also was hat Venezuela gemacht? Die machen Bitcoin-Mining zum Teil und kaufen Bitcoin und gehen hin und handeln da mit Kasachstan, so dass sie einen Handelspartner haben und benutzen Bitcoin als Geld. So, das passiert schon auf Landesebene. Das muss man sich halt mal klar machen. Klar, nur in einem gewissen Rahmen, aber alleine vielleicht weltweit für jede Zentralbank 5% Bitcoin-Allokation kann für diesen Extremfall, man wird von einem Geldsystem ausgeschlossen, einfach eine Absicherung sein. Ich habe ein Geld, was überall funktioniert, was keiner zensieren kann, was keiner wegdrucken kann. Ja, das ist ein bisschen volatil, aber ich habe ein Handelsmittel, was ich in Milliardenhöhe um die Welt schicken kann, ohne wie bei Gold oder so einen Riesentransport mit teuren Kriegsschiffen und sonst was führen zu müssen. Es geht einfach sofort, es ist finalisiert und keiner kann da reingrätschen. Und dieser Vorteil, das muss man sich bewusst machen, der ist immer da für irgendwelche Länder. Das heißt, ein globales Verbot von Bitcoin ist sehr undenkbar, weil jeder irgendeinen Vorteil durch Bitcoin haben kann. Der eine ist eben, das als Geld zu benutzen. Es gibt aber auch andere Vorteile und jetzt schauen wir mal auf die Amerikaner, weil wird bei einem Punkt natürlich mitgehen. Gut, jetzt verbieten Deutschland, Amerika und China Bitcoin, den Handel. Jetzt bleibt nur noch Venezuela und Kasachstan über, die mit Bitcoin Handel treiben. Dann wäre der Preis wahrscheinlich sehr weit gefallen. Jetzt müssen wir uns aber auch noch anschauen, wäre der Anspruch groß für ein Land wie die USA, Bitcoin zu verbieten. Und da sehen wir momentan eine ganz, ganz interessante Entwicklung. Jetzt gehen wir wieder weg vom Bitcoin. Ihr merkt schon, das ist die Argumentation für Bitcoin kommt immer meistens aus der Fiat-Welt und den Problemen, die eben dort entstehen. Und auch in diesem Fall ist es so. Wir haben eine neue aufstrebende Währungsidee. Das ist die BRICS-Währung. Ich habe ja gerade schon darüber gesprochen, wie der US-Dollar eben den Denominator von Geld stellt und womit wir eben alles bepreisen. Und das schmeckt aber vor allem den BRICS-Ländern nicht. BRICS-Länder sind Brasilien, Russland, Indien, China und Südafrika. Gerade weil die BRICS-Staaten zusammen 30% der globalen Wirtschaftsleistung ausmachen, also mehr als die USA. Und den großen Anteil davon hat vor allem China. Und China hat gar keine Lust daran, die ganze Zeit alles in Dollar benutzen zu müssen, weil dadurch, dass der Dollar benutzt wird, können die Amerikaner auch ganz viel Dollar drucken und können natürlich diese Dollar als Kredite in die eigene Wirtschaft geben und die eigene Wirtschaft wachsen lassen und haben natürlich dadurch einen Riesenvorteil zu allen Ländern, die ein kleineres Währungssystem haben. Also wie kriegt man ein größeres Währungssystem hin? Naja, nur indem man eine konkurrierende Weltwährung auf die Beine stellt. Und das ist die Idee hinter der BRICS-Währung. Da gibt es natürlich jetzt auch viel Diskussion. Indien will sich nicht so sehr mit dem Westen verstreiten und so. Aber grundlegend ist diese Idee eben sehr spannend, weil nämlich, wenn man jetzt eine neue Währung macht, das nicht nur reicht zu sagen, ihr müsst mich jetzt in dieser neuen Währung bezahlen, weil auch hier gilt wieder, naja, der Anreiz muss auch da sein, die benutzen zu wollen, weil nur weil eine neue BRICS-Währung da ist, heißt das nicht, dass für uns als Europäer das interessant ist, diese BRICS-Währung zu kaufen, um damit Handel zu treiben, weil vielleicht ist sie wertlos. So, wie schafft man jetzt Vertrauen für so eine Währung? So, und im Endeffekt, Währungsräume sind der erste wichtige Punkt dabei. Alles, was innerhalb eines Währungsraums bepreist wird, erzeugt Wert für die Währung. Das kannst du dir so vorstellen, du hast einen Währungsraum wie die Türkei und die gesamte Wirtschaftsleistung der Türkei, also Autobauer, Friseure, alles, was es an Dienstleistungen gibt, erzeugt Währungswert. Und das ist eigentlich das, was deine Währung repräsentiert am Ende. Und dann hast du natürlich Rücklagen, womit die Währung gesichert ist. So hatte man ja früher beispielsweise bei den Amerikanern einen Goldstandard. Das bedeutet, hey, der Dollar wird immer nur dann erzeugt und ausgegeben, wenn Gold in die Zentralbank eingelegt wird. Das heißt, Gold wurde zu den Amerikanern gebracht, auch von allen Ländern, die eben mit dem Dollar global handeln wollten, Franzosen, Deutschen, Niederländern. Und für das Einlegen von Gold haben sie dann eben Dollar als Äquivalent bekommen. Man kann sich vorstellen, Dollar war eigentlich sowas wie ein Wertpapier für Gold, mit dem man dann handeln konnte. Und der Vorteil war, es war viel leichter teilbar, viel leichter überprüfbar, transportierbar. Und solange eben die Amerikaner, die immer für dein Wertpapier auch dein Gold zurückgegeben haben, ist die Welt auch in Ordnung. Nur, naja, das Ganze unterliegt eben diesem Vertrauensproblem. Und der Amerikaner, der jetzt natürlich deine Goldbarren hat, der kann ja jetzt vielleicht auch einfach doppelt so viele Dollar drucken für die gleiche Menge Gold, die hinterlegt ist. Ja, wer kann das schon überprüfen und wer will dagegen was machen? Am Ende ist es ja eine Vertrauensfrage. Und wenn schon der ganze Handel in Dollar bepreist ist, da muss schon was passieren. Erstmal, dass man sagt, ja, dann nutzen wir das jetzt nicht mehr. Genau das ist passiert. Man hat schon Anfang so der 60er Jahre nur noch ein Teilreservesystem gehabt, so heißt das dann. Also dieser Goldstandard war schon zur Hälfte aufgebrochen und man musste eben nur noch ein Stück weit Gold einlegen, um mehr Dollar zu erzeugen. Und das hat dazu geführt, dass die Franzosen schon 1966 angefangen sind, ihre Goldreserven zurückzuholen. Die sind mit den Dollars, mit Schiffen zu den Amis gefahren, haben gesagt, hier, wir haben euch was mitgebracht, hier sind eure Wertpapiere, gebt uns mal unser hartes Gold zurück, ja, weil das ist knapp, das ist das knappe Gut, das ist das, was eigentlich von Wert ist. Und das gepaart mit einer Situation, dass die Amerikaner damals im Vietnamkrieg waren, hat ein Riesenproblem für die Amerikaner erzeugt, weil die Amerikaner, und das ist historisch nämlich eben auch belegbar, eben Geld drucken mussten, um Krieg zu finanzieren. Und das ist sehr spannend. Wir haben bei uns zum Beispiel auf der Seite eine Kriegsreihe, die zeigt, dass schon vor Jahrhunderten, vor Jahrtausenden, ja, schon dieser Mechanismus, Gelddrucken, eigentlich immer zur Kriegsführung verwendet wurde. Egal welcher Krieg, ob es der 30-jährige Krieg war oder selbst die religiösen Kriege waren im Kern immer Kriege, die auf Basis eines aus dem nichts erzeugten Geld finanziert werden mussten, weil mit einem harten Geld das eigentlich nie geht. Du bist ganz schnell pleite. Und genau das war damals der Fall. Die Franzosen haben das gesehen, haben eben ihr Gold zurückgeholt. Und dann hat Richard Nixon, der damalige Präsident, der den Vietnamkrieg geführt hat, 1971 dann final gesagt, so, wir haben jetzt hier ein Problem. wir sind hier mitten im Krieg, im Vietnamkrieg und so langsam wird es eng. So temporär heben wir jetzt diesen Goldstandard komplett auf. Ja, die sogenannte Bretton Woods-Abkommen, das war dann beendet. Und ab da konnten die Geld drucken, so viel sie wollten. Und das haben sie auch getan. Und dieser temporäre Zustand, der hält bis heute an. Und der ist mittlerweile so schlimm, als wir eine Vertausendfachung der Geldmenge haben seit damals. Allein in der Corona-Pandemie haben wir jeden dritten jemals erschaffenen US-Dollar erschaffen, ja, in den 3 Jahren. Das muss man sich mal vorstellen. Also die Geldmenge wird massiv ausgeweitet und wird dann in die eigene Wirtschaft gepumpt, ja, weil das Geld, was mehr gedruckt wird, das landet bei den US-amerikanischen Unternehmen. Die sind fast alle horrend verschuldet. Die US-Verschuldung wird immer größer. Der Staat hat Geld, kann Kriegsmaschinerie vorantreiben und so weiter. Und wer kann das nicht? Naja, alle anderen Länder, die nicht Dollar drucken können. Und das heißt, für eine Wirtschaftsmacht wie China ist das ein Dorn im Auge. Die sagen, naja, die können jetzt einfach Geld drucken, Dollar drucken, die können Krieg führen, die können alles machen. Wir haben eigentlich viel mehr Wirtschaftsleistung, warum können wir das nicht? Naja, ganz einfach, weil die kein Geld haben. So, und jetzt ist die Frage, also kein Geld haben, was alle benutzen. Jetzt ist die Frage, wie kann China es schaffen, eben ein solches Geld zu implementieren. Und dann musst du eben Vorteile mit diesem Geld verknüpfen, die die Amerikaner nicht mehr haben. Und das wäre beispielsweise ein Goldstandard. Und genau das hat die BRICS-Währung vor. Die wollen eben ein Geld auf harten Ressourcen bauen. Hat auch Russland genauso kommuniziert, auch China. Und die haben gesagt, hey, unser Geld, unsere BRICS-Währung, die wird viel besser als der Dollar. Alle Länder der Welt, schaut uns an. Wir bauen wieder eine harte Währung. Wir bauen eine Währung, die hinterlegt ist mit Gold, mit seltenen Erden, mit all den tollen Ressourcen, die ihr als Absicherung für diese Währung braucht. Und wir kennen ja die Definition von Irrsinn, das ist ja den gleichen Fehler immer wieder zu machen und ein neues Ergebnis zu erhoffen. Aber wir haben ja auch gesehen, wie lange dieser Goldstandard bei den Amerikanern zumindest verhältnismäßig angehalten hat. Und klar, das unterliegt auch wieder dem Vertrauensproblem. Die könnten genauso wie die Amis irgendwann diesen Goldstandard aufbrechen. Werden sie wahrscheinlich auch, weil staatlicher Prozess immer ineffizient ist. Aber erstmal kann das eben dazu führen, dass es viel Vertrauen gibt. Und tatsächlich ist der Anklang groß. Über 20 Länder haben jetzt weltweit kommuniziert, dass sie bereit wären, statt mit dem Dollar in der BRICS-Währung den globalen Handel zu bepreisen. Und das ist für die Amerikaner sehr gefährlich, weil die können jetzt dann in Zukunft weniger Dollar drucken. Vor allem, wenn die ganzen Menschen ihre Dollar eintauschen gegen die andere Währung und der Dollar im Wert fällt, weil er keine Wirtschaftsleistung mehr hintersteht, der Währungsraum kleiner wird, dann kann das für die Amerikaner eine richtig, richtig düstere Situation geben. So, was hat das alles mit Bitcoin zu tun? Bitcoin ist das knappste Gut, was es im Universum gibt. Es wird niemals mehr als 21 Millionen geben. Und das ist gesichert durch globale physikalische Leistung, durch ein globales Sentiment von allen Menschen, die das verwenden. Also, was ist eine noch härtere Absicherung als Gold? Bitcoin. Und die Amerikaner, nachdem China das Bitcoin-Mining verboten hat, haben die Arme richtig weit aufgemacht. Die US-amerikanischen Miner haben mittlerweile ihre 40% Rechenleistung. In Bundesstaaten wie Texas sieht man, dass die Miner sogar mittlerweile komplett im staatlichen System, im Stromversorgungssystem verankert sind. Wenn jetzt Überschussstrom ist, dann schalten die Miner an. Wenn zu wenig Strom verfügbar ist, schalten die aus. Also es ist wirklich Teil einer staatlichen Stromstabilisierung. Und das Ganze passiert im Einklang. Immer mehr Gouverneure geben das Recht auf Bitcoin aus, sagen, hey, selbst wenn Amerika Bitcoin verbieten wollen würde, unsere Bürger wären geschützt und sagen, hey, das Recht auf Mining und all diese Dinge werden gerade auf den Weg gebracht. Und was wir sehen ist, dass die Amerikaner sich immer weiter öffnen für Bitcoin und sie haben ein Riesenglück, weil dadurch, dass Bitcoin knapp ist. Ich meine, Gold, wer weiß, vielleicht werden wir noch die Zeiten von Space Mining erleben, wo wir auf einmal tausende Tonnen Gold aus dem All holen, weil wir super effiziente Abbaumöglichkeiten haben. Vielleicht auch nicht, aber das ist eben möglich. Es gibt eben nichts Knappes im Universum außer Bitcoin. Bitcoin hat diese harte Limitierung und da kann keiner was dran ändern. Das heißt, wir haben 21 Millionen Stück und wer am frühesten dabei ist, und das habe ich ja vorhin über diese 4 Jahreszyklen auch schon mal so ein bisschen erklärt, der profitiert einfach am meisten. So, und die Amis könnten ja jetzt einfach aus diesem Gesichtspunkt sagen, boah, Gott sei Dank waren die Chinesen dumm genug, das Bitcoin-Mining aus dem eigenen Land zu schmeißen. Wir können jetzt als der First Mover Bitcoin komplett adoptieren. Wir können dafür sorgen, dass Bitcoin extrem in die Höhe geht und jetzt, klar, komplett ohne wirklich eine Prognose abzugeben, aber nehmen wir einfach mal an, Bitcoin geht auf 1 Million pro Coin. Ja, wie soll China jemals zu ähnlichen Anteilen so früh dabei sein, wie es vielleicht die Amerikaner sind und wo die Amerikaner einen gewaltigen Vorteil hätten, weil sie einfach der First Mover waren. Sie haben keine Chance, langfristig unfaire Verhältnisse weiterzuhalten, aber für die Amis ist vielleicht die Sache, bevor wir uns einer BRICS-Währung anschließen müssen, die Chinesen kontrollieren, schließen wir uns wieder einem harten Geld an, wo die freie Wirtschaft entscheidet, wer der bessere Teilnehmer ist. Und das ist eben eine Besonderheit. Man kann jetzt einfach dem Dollar wieder Vertrauen geben, indem man in dem eigenen Währungsraum eine riesen Bitcoin-Industrie hat, Bitcoin-Rücklagen hat und so weiter. Und das sehen wir gerade. Die ganze Entwicklung pro Bitcoin ist absolut im Gange. Man sieht, dass der IWF mittlerweile sagt, oh ja, Bitcoin-Verbot ist wahrscheinlich gar nicht so gut. Viel besser wäre es im Einklang mit Gesetzen und so weiter. Wir sehen, dass Unternehmen wie BlackRock Bitcoin-ETFs auf den Weg bringen wollen. Larry Fink, der vor wenigen Jahren noch sehr kritisch gegenüber Bitcoin war, hat letztens im CNBC-Interview gesagt, Bitcoin ist sowas wie das digitale Gold. Man sieht auf einmal, das ganze Sentiment ändert sich. Und der Punkt ist einfach runtergebrochen. Jeder kann irgendeinen Vorteil von einem knappen Gut haben. Und die Frage ist, tust du dir und deiner Wirtschaft damit was Gutes, es zu verbieten? Oder rasierst du dich selber? Weil während wir bei einem Dollar sehen, wenn du jemanden von der Party ausschließt, ist er bei der Party raus und hat ein Problem. Wenn wir bei Bitcoin ein Verbot im eigenen Land aussprechen, dann schließen wir uns selber von der Party aus. Und die Frage ist einfach nur, ist das schlau, wie China das gemacht hat, das aus dem eigenen Land zu werfen? Oder hat man einen monetären so harten Nachteil, dass einen das langfristig komplett kaputt machen kann? Und die Frage ist einfach nur, Ja klar, Verbote kann es geben. Wie lange hält man das aus? Es gab auch Goldverbote. Wie lange haben die Länder die ausgehalten? Und Bitcoin ist noch viel schwerer zu verbieten, ja, weil Gold war damals schon in großen Mengen in den Banken gelagert. Du musst es also eigentlich nur noch sagen, Goldverbot ist da, ihr kriegt es nicht mehr raus. Ja. Selbst die große Bevölkerung, die hat es gar nicht zur Bank gebracht, das Gold, als die Verbote kamen. Es hat schon gereicht zu sagen, ihr kriegt es aus der Bank nicht mehr raus. Ja. Die ganzen Unternehmen, Hedgefonds, alle Goldreserven lagen da und konnten nicht ausgegeben werden. Bei Bitcoin ist das anders. Du kannst es mit einfachsten Methoden selber verwahren. Du kannst mit 12 Wörtern im Kopf 10 Milliarden Gegenwert in Bitcoin über eine Landesgrenze bringen. Ja, das ist einfach unglaublich. Das hat es noch nie gegeben. Und im Endeffekt haben die Amerikaner meiner Meinung nach gerade eher erkannt, welchen Vorteil das hat. Und selbst die Anwärter auf den nächsten Präsidentschaftsposten, und zwar aus beiden Lagern in den USA, Republikanern und Demokraten, machen gerade Bitcoin zu einem ihrer Wahlpunkte. Okay. Sehr spannend finde ich Robert F. Kennedy, der sagt, also ich glaube nicht, dass er wirklich Präsident wird, aber er bringt eben dieses Thema auf den Tisch und das kann dazu führen, dass es eben mehr Leute verstehen und nachvollziehen. Er sagt, er möchte dem Dollar wieder Vertrauen geben, indem er eine harte Währungsreserve wieder einführt. Er möchte erstmal 1% von allen Dollar-Bills und so weiter benutzen, um Gold, aber vor allem auch Bitcoin zu kaufen und damit dem Dollar abzusichern. Und er sagt eben, das härteste von allen Vertrauenswährungen ist Bitcoin. So, und das muss man sich erstmal auf der Zunge zergehen lassen, dass der nächste Anwärter auf dem Präsidentschaftsposten eben solche Aussagen tätigt. Und von daher glaube ich, ja, ein Verbot, klar ist das möglich, aber wie nachhaltig wäre das? Wie lange könnte das durchgeführt werden und warum sollte das passieren? Weil der Vorteil ist eher, wenn man Bitcoin voll akzeptiert, statt es auszuschließen.
Okay, da waren einige extrem spannende Punkte dabei, Roman. Ich glaube, da gibt es 1000 Fragen, die ich nachfragen könnte. Das Erste, was mir im Kopf kommt, du hast jetzt wirklich viele Zelten und natürlich viele, viele spannende Punkte erzählt, aber was mir da wieder so bewusst wird, um Bitcoin richtig zu verstehen, um alles zu verstehen, wieso man Bitcoin nutzen sollte, wieso Bitcoin die Lösung ist, muss man, so habe ich das Gefühl, extrem viel Wissen haben. Man muss die Geschichte des Geld kennen, man muss wissen, wie Fiat-Geld funktioniert, man muss wissen, warum Bitcoin nicht von Staaten angegriffen werden kann, warum die Nachfrage von Bitcoin immer gegeben sein wird. Ist das vielleicht auch ein Knackpunkt, dass es viel zu kompliziert ist für die Leute zu verstehen, um dann Vertrauen darin aufzubauen?
Ja und nein. Es gibt so eine Seite, die heißt bitcoinorshit.com. Okay. Ja, es ist so simpel. Im Endeffekt kannst du, zeigt die Seite dir einfach nur irgendwelche Produkte. Ja? Ob es eine Reservierung für einen Tesla Cybertruck war, die $100 gekostet hat, ob es irgendwie Toy Story 2 DVD war oder, ne? Also irgendwelche Produkte, die irgendwann rauskamen. Und was die Seite dir die ganze Zeit zeigt, ist einfach nur so, anstatt, dass du diesen Scheiß gekauft hättest, hättest du Bitcoin damals gekauft, dann hättest du jetzt folgenden Gegenwert. Und da sieht man, wie reich, wie wohlhabend man wäre, wenn man einfach nur einzelne dieser Produkte darauf verzichtet hätte und in Bitcoin gespart hätte. Am Ende ist das sehr leicht zu verstehen. Kauf Bitcoin statt irgendeinen Schrott und dir wird es irgendwann sehr gut gehen. So, das ist etwas, das checkt jeder. Und wenn man sich dann aber irgendwann denkt, ja, aber ich glaube nicht, dass es immer so weitergeht, dann bist du in diesem sogenannten Bitcoin-Rabbit-Hole angekommen, weil das ist eigentlich das, wie der Bitcoiner anfängt, Bitcoin so tief zu verstehen. Dass ich dieses große Wissen habe, liegt nicht daran, dass ich all diese Dinge aus der Universität oder sonst wo mitgenommen hätte oder gelernt hätte, sondern ganz im Gegenteil, als Bitcoiner bist du immer so demütig zu denken, Bitcoin kann irgendwo dran scheitern, wir haben den Fehler einfach noch nicht gefunden. Und auf der Suche nach diesem Fehler lernst du auf einmal diese ökonomischen Themen, mathematischen Themen. Also das ist eher der eigene Ansporn, der irgendwann dir sagt, naja, wenn ich mir so sicher bin, Bitcoin kann irgendwo dran scheitern, warum ist es noch nicht gescheitert? Und dann fängt man an zu recherchieren. Und das heißt, man versucht nicht, sich die ganze Zeit den nächsten tollen Pluspunkt für Bitcoin rauszusuchen, wo man sagt, oh, was gibt's denn noch so Tolles am Bitcoin? Oh, guck mal, physikalisch kann es das und das. Sondern ganz im Gegenteil, man versucht die ganze Zeit, den Fehler zu finden. Und mit jedem Mal, wenn du den Fehler nicht findest, bist du schlauer geworden, weil du dich in irgendwelche Fachbereiche eingearbeitet hast, was dich tierisch bereichert, ganz unabhängig von Bitcoin. Und du kommst an einen Punkt, wo du auf einmal feststellst, okay, daran kann Bitcoin auch nicht scheitern, daran auch nicht. Und irgendwann bist du so überzeugt, dass du einfach feststellst, ja, vielleicht gibt es irgendwo einen Punkt, woran er scheitern könnte. Wir sind die ganze Zeit auf der Suche, wir finden ihn einfach nicht. Und du stellst auf einmal fest, du lernst so viel über die Welt, wie Geld funktioniert, wie Gesellschaften funktionieren, dass dich das alleine schon unglaublich bereichert. Und dann merkst du schon, selbst wenn ich Bitcoin niemals kaufen würde, alleine diese Reise, dieses Wissen zu erlangen, ist mega geil. So, das ist schon der Oberwahnsinn. Und das zeigt so ein bisschen, du brauchst das alles nicht verstehen, um Bitcoin zu verstehen oder die Vorteile von Bitcoin für dein Leben zu erkennen. Ja? Da reicht die Seite BTC auf shit.com. Ja? Du guckst einfach nur, oh ja, guck mal, statt Scheiß zu kaufen, kaufst du Bitcoin, Leben wird besser. Ja? Ganz einfache Kette, versteht jeder. Wenn du dann aber wissen willst, warum das so ist, dann kannst du so tief graben, wie du willst. Und ich würde behaupten, es gibt keinen, der Bitcoin zu 100% versteht. Dieses Rabbit Hole ist einfach unendlich tief. Es gibt so interessante Facetten am Bitcoin, die sich aus der Möglichkeit, das erste Mal in der Geschichte der Menschheit, einen Anker zwischen physikalischer Leistung und digitaler Welt zu haben, ohne Vertrauensparteien. Da ergeben sich so viele Möglichkeiten raus, da fliegt einem teilweise wirklich förmlich der Kopf weg. Also wirklich Wahnsinn, was wir damit als gesellschaftliche Chancen für uns bekommen. Und dementsprechend glaube ich nicht, dass jeder so viel Zeit verbringen muss damit. Aber das kann ich sagen, es ist keine Zeitverschwendung, sich mit diesen Themen zu befassen.
Okay. Ja, zu welchem Punkt ich dann wieder zurückkomme, ist, wenn du das Ganze erzählst, dass es Bitcoin halt seit 12 Jahren gibt. Wenn ich jetzt vor 12 Jahren ein Haus vielleicht in München gekauft habe, da hat auch, war alles nied- und nagelfest, aber irgendwann in 50, 60 Jahren vielleicht, also wenn die Historie länger wird, muss ich das Haus vielleicht renovieren. Weißt du, was ich meine? Dann kommt vielleicht mal der erste Punkt, obwohl es 50 Jahre lang perfekt lief, vielleicht auch bei Bitcoin 50 Jahre perfekt, aber 50 Jahre ist ja trotzdem noch keine Historie. Wenn ich das Haus dann 100 oder 200 Jahre hätte, dann würden da mal andere Sachen kommen, dann würde ein Sturm kommen, Erdbeben oder was auch immer, und dann würde ich erst nach dieser Historie merken, okay, vielleicht war das Haus in München trotzdem nicht die allerbeste Anlage, vielleicht war Bitcoin nicht die allerbeste Lösung. Du hast mir natürlich schon ein paar Punkte genannt, wie ich vorher schon den Punkt genannt habe. Ich wollte noch mal aufgreifen, wieso ich eben dann wieder zu diesem Punkt komme, okay, vielleicht ist 12 Jahre aber trotzdem noch für mich keine lange Historie. Ein anderer Punkt, der mir dann noch einfällt, Roman, ist, Bitcoin klingt jetzt, so wie du es erzählst, als die eine Lösung, als die perfekte Lösung. Es ist unangreifbar, es ist besser als Geld, besser als Gold und so weiter. Auf welche Frage ich da immer wieder zurückkomme, ist, wer war dieser Satoshi Nakamoto? Also es gibt ja auch verschiedene Theorien, dass es irgendwie ein Staat war, und wenn man wüsste, wer hinter Bitcoin steckt, dann wäre Bitcoin sowieso gleich bei Null. Es gibt die Theorie, dass es vielleicht eine Person, ein einzelner Genie war. Andere sagen, es ist viel zu komplex, viel zu gut durchdacht, als dass es eine einzelne Person gewesen sein kann. Wer oder was war deiner Meinung nach Satoshi Nakamoto, und war es wirklich irgendwie ein Genie, dass es auf wenigen Seiten White Paper geschafft hat, ein System zu entwickeln, was anscheinend unangreifbar ist?
Da antworte ich gleich drauf. Aber erstmal möchte ich noch auf einen anderen Punkt eingehen, den du gerade gesagt hast, dass Bitcoin das Allerheilmittel ist oder so. Das Interessante ist, eigentlich ist das Heilmittel für unsere Probleme ein hartes Geld. Ja, das ist das, was wir brauchen. Das heißt, erstmal sind diese ganzen ökonomischen Sichtweisen keine, die erst durch Bitcoin auf den Plan gekommen sind, sondern das sind Sichtweisen, die eigentlich schon immer da waren, schon immer klar waren. Wir haben die Probleme durch ein weiches Geld, durch die zentrale Geldschöpfung schon immer gehabt. Ja, selbst als es Goldmünzen oder Silbermünzen gab, wurde der Anteil irgendwann verwässert, um Krieg zu führen oder einen pompösen Lebensstil der Staatsführer zu finanzieren. Selbst im Römischen Reich waren die Negativeffekte durch zentrale Geldschöpfung genau die gleichen wie heute. Das gleiche, Häuser entwerten und so weiter, also beziehungsweise halt Häuserpreise gehen immer weiter hoch, also die Leute können sich immer schlechter Häuser kaufen und solche Dinge. Das sind alles Effekte, die haben wir schon mehrfach in unserer Menschheitsgeschichte gehabt. Und die Lösung für all diese Dinge war immer ein hartes Geld. In einem harten Geldstandard, in einem deflationären System, über einen längeren Zeitraum war der gesellschaftliche Wohlstand immer höher als in hohen Inflationen. Das Wirtschaftswachstum war höher. Und viele denken mal, wir brauchen Inflation für Wirtschaftswachstum. Tatsächlich zeigen historische Daten, zum Beispiel in den USA, so von 1850 bis 1912, dass in der deflationären Phase erstmal die größten Innovationen stattgefunden haben. Die Erfindung des Motors, der Dampflokomotive und so weiter. Und der gesellschaftliche Wohlstand war höher. Und auch das Wirtschaftswachstum war höher als in der gesamten inflationären Phase danach bis heute. Also das heißt, diese ganze Argumentation, die auch Zentralbanken anbringen, ja, wir brauchen aber 2% Inflation, weil sonst wird das Geld gehortet und es gibt keine Innovation. Das ist historisch so nicht belegbar, sondern das Gegenteil ist der Fall. Und deswegen ist eigentlich die Lösung, das Allheilmittel, hartes Geld. Das Problem ist halt immer nur, dass hartes Geld leider immer irgendeiner Vertrauenspartei unterliegen musste, gerade wenn wir uns als Gesellschaft organisieren und genau daran die Härte des Geldes irgendwann gebrochen ist. Eben beim Goldstandard und bei all anderen Dingen, wo wir versuchen, vor allem in der digitalen Welt, irgendeine Knappheit zu erzeugen. Also auch hier kann ich wieder das Beispiel geben zu Computerspielen. Wenn man in einem Computerspiel ein seltenes Schwert oder so hat, dann ist der Betreiber, der Server dieses Computerspiels in der Lage, das Schwert so oft zu erzeugen, wie er will. Er kann das knapp halten, klar, aber es gibt vielleicht irgendwann einen Anspruch, und einen Anreiz, das auszuweiten, dieses Gut. Und das ist eben das Problem in der digitalen Welt. Es gibt keine digitale Knappheit. Und Bitcoin hat die erzeugt. Das ist die Besonderheit. Und jetzt kommen wir nämlich so ein bisschen zu Satoshi Nakamoto. Bitcoin als das, wie es als perfektes Geld ist, wurde, ich sag mal vorsichtig, vorhergesehen von diversen Ökonomen. Zum Beispiel Friedrich August von Hayek, ein österreichischer Ökonom, der schon 1984 in einem Interview ein perfektes Geld beschrieben hat. Da hat er gesagt, ja, das wäre wahrscheinlich digital, das wäre real knapp und hat einfach die Eigenschaften aufgezählt, wie in seiner Meinung nach ein perfektes Geld aussehen würde. Und das Spannende ist, das trifft zu 100% auf Bitcoin zu, so wie Bitcoin später definiert war. Und Satoshi hat sehr viele Anspielungen auf die österreichische Ökonomielehre gemacht. Das heißt, wahrscheinlich hat er sich bei denen angeschaut, was sagen die denn, die Verfechter von einem harten Geld, wie das perfekte harte Geld aussehen würde und welche technischen Möglichkeiten haben wir heute, sowas zu erzeugen. Und da könnte man dann sagen, ist Satoshi der sich das alles ausgedacht hat? Oder ist Satoshi der einen Chemiebaukasten hat und einfach nur die richtigen Dinge ineinander gekippt hat, die teilweise schon zurückgehen bis in die Antike? Ich meine, Bitcoin hat Verschlüsselung, Hashing. Diese Dinge sind in der Antike erfunden worden. Ja, vielleicht ist da der Startschuss für Bitcoin gewesen. Bitcoin ist ja nicht dieses eine Ding, sondern Bitcoin ist eine Zusammensetzung aus super vielen Technologien und super vielen ökonomischen Grundverständnissen, die über Jahrhunderte, Jahrtausende eben von der Menschheit erarbeitet wurden, weil man sich in verschiedenen Bereichen dahin gebracht hat. Und vielleicht, um nochmal auf die österreichische Ökonomielehre zu kommen, weil die ist, glaube ich, auch der Dreh- und Angelpunkt für Bitcoin. Wir haben zwei große Denkschulen in der Ökonomie. Wir haben die keynesianische Denkschule, die heute der Neo-Keynesianismus ist und davon abgeleitet ist und so, die halt immer vom Staat ausgeht. Das heißt, der Staat, der plant ökonomische Modelle für die Gesellschaft. Das heißt, oh, schau mal, wir haben in Deutschland, weiß nicht, 80 Millionen Einwohner. Welche Unternehmen müssen wir mit Geld versorgen, damit die für die Menschen Produkte erzeugen können? So ein Konzern wie VW 200 Milliarden Schulden. So, das ist ja nicht fair. Ne? Wenn ich jetzt ein Autobauer wäre und ein neues Automodell erstelle, kriege ich ja jetzt auch nicht 200 Milliarden vom Staat, damit ich mal schnell einen VW-Konkurrenten erzeugen kann. Aber wie soll ich damit konkurrieren, wenn dieses Unternehmen einfach Geld aus dem Nichts bekommt? Ja, und das ist eben eine Problematik. Und genau an dieser Stelle sieht man dann, wenn wir uns eben die österreichische Ökonomielehre anschauen, die geht nicht vom Staat aus, sondern vom Individuum. Die sagt, das Individuum selber steht morgens auf, wird wach und hat so eine Prioritätenliste im Kopf. Vielleicht ist die erste Priorität morgens erstmal aufs WC zu gehen. Die zweite Priorität ist ein Glas Wasser zu trinken. Ja? Und bei einem anderen ist es genau umgekehrt. Der andere wird morgens wach und sagt, boah, für mich ist jetzt mal Wasser die größte Priorität. Und dann, weiß nicht, ist er vielleicht da und hat drei Gläser Wasser getrunken und diese Priorität verschwindet auf einmal auf der Liste. Ja? Und so ist jedes Individuum mit einer eigenen Prioritätenliste, mit einer ganz subjektiven, mit einem ganz subjektiven Bedarf jeden Morgen wach und überlegt sich, was er machen möchte damit. Und daraus kannst du ganz viele ökonomische Dinge ableiten, weil der wird am Markt sein Geld einsetzen, um diese Liste abzuarbeiten. Immer. So, das kann der Staat nicht wissen. Der Staat kennt unseren Bedarf nicht. Der kann den versuchen zu erahnen. Das ist aber immer ineffizienter, wie wenn einfach der Bedarf der Menschen entscheiden würde, welche Produkte gekauft, entwickelt und weiterentwickelt werden. Und genau das ist eben der Unterschied. Das heißt, wir haben einmal das, was heute an unseren Universitäten gelehrt wird, den Neo-Keynesianismus und so weiter, der eben dieses vom Staat geplante Geldmonopol und die daraus abgeleiteten ökonomischen Modelle darstellt. Und wir haben die österreichische Ökonomielehre, die vom Individuum ausgeht. So, und das Spannende ist, Friedrich August von Hayek hat für seine Arbeiten damals sogar einen Nobelpreis bekommen. Der wird aber heute in BWL- oder VWL-Studien gar nicht mehr behandelt. Da spricht man gar nicht drüber. Ja? Der wird vielleicht mal irgendwo kurz erwähnt und das war's. Dabei ist das eigentlich die viel spannendere Herangehensweise, die passt aber einfach nicht zu unseren heutigen ökonomischen Modellen und zu der Art und Weise, wie wir uns als Gesellschaft organisieren. Von daher ist es auch nicht relevant, den an Universitäten zu lernen. Und das ist aber so interessant, weil Satoshi hat erkannt, das ist eigentlich das, wie Geld funktionieren sollte, vom Individuum aus. Und wenn die recht haben, die österreichischen Ökonomen, dann ist Bitcoin nach dieser Definition, wie sie es definiert haben, das Gut mit dem höchsten ökonomischen Anreiz. Und die Besonderheit ist nicht, dass Bitcoin so privat ist oder sonst was. Es gab mehrere Versuche wie Bitcoin. Die sind alle daran gescheitert, dass sie eben nicht den Geldregeln gefolgt sind, wie die österreichischen Ökonomen gesagt haben, das wäre ein perfektes Geld. Bitcoin ist deswegen erfolgreich, weil es das härteste Gut der Welt ist. Und das beweist Bitcoin mit jedem Tag, wo es da ist. Das heißt, das Spannende bei Bitcoin ist, es beweist, dass die österreichischen Ökonomen recht haben. Das Individuum bestimmt den Markt und nicht der Staat. Und das ist das, was so spannend ist, weil du siehst am Ende, Bitcoin ist gegen die Staaten resilient und sie können nichts machen. Sie können sich dem sogar nur anschließen, weil sie werden selber zu einem Individuum, was Bitcoin auf einmal auf der eigenen Prioritätliste hat. Und das ist so interessant zu sehen. Sie haben einfach mit all diesen Dingen recht. Und Satoshi hatte deswegen mit diesen Dingen recht, weil er eben nicht versucht hat, in diesem Fiat-System im Kopf zu bleiben, sondern da auszubrechen und sich eben die Modelle anzuschauen, die mehr logischen Sinn ergeben. Und daraufhin hat er Bitcoin gebaut. Zum Beispiel die Blockchain hat er nicht erfunden. Die gab es vorher schon. Und das ist eine super schlechte Technologie, ganz schlechte Datenbank. Ja, die ist super ineffizient. Die macht eigentlich außer bei Bitcoin gar keinen Sinn. Er brauchte die aber, weil ohne die Blockchain kann er nicht, also hat er keine Datenbank, wo es möglich ist, eben diesen Schwierigkeitswert zu ermitteln, den wir eingangs des Podcasts besprochen hatten, womit eben die Miner feststellen, naja, wie viel Schwierigkeit gibt es denn gerade und wie schwer muss es sein, Blöcke zu finden. Also er brauchte die Blockchain, die war ein nötiges Übel eigentlich, während heute ganz viele Unternehmen versuchen, mit diesem Buzzword Blockchain irgendwie einen Nutzen für ihre eigenen Netzwerke zu erzeugen, die aber bei weitem nicht so einen großen ökonomischen Anreiz haben wie Bitcoin und häufig auch genau daran scheitern. Und das Spannende ist eben, wer war Satoshi Nakamoto? Vielleicht war es ein Geheimdienst, wer weiß das schon, ja? Vielleicht war es eine Gruppe, vielleicht war es nur eine einzige Person. Am Ende ist es egal. Der Code von Bitcoin, der Quellcode, der ist offen. Jeder kann ihn editieren, wenn er möchte. Jeder kann ihn kopieren, aber keiner kann den Netzwerkeffekt kopieren. Das heißt, du kannst alles überprüfen. Es gibt keine Backdoor, es gibt kein Hintertürchen oder sonst was. Du hast einfach die Möglichkeit, dieses Schriftstück jederzeit zu verändern, aber es müssen sich alle dir anschließen und sagen, ja, die Änderung finden wir gut, da sind wir dabei. Und das heißt, selbst wenn ein Geheimdienst das erfunden hätte, es, so wie das definiert ist, dient es keinem Geheimdienst. Es dient eben dem individuellen, jeden einzelnen Menschen, der eben sich frei dafür entscheiden möchte.
Okay, also super, super spannend auch. Vielleicht auch nochmal bei Satoshi Nakamoto zu bleiben. Er hat ja dann, glaube ich, die erste, wenn ich richtig, Wallet überhaupt. Und wenn ich auch richtig informiert bin, Roman, wurden die Bitcoins, die dort drin liegen, noch nie bewegt. Und das ist auch ein Kritikpunkt, auf den ich immer wieder stoße, dass ein Großteil der Bitcoins in sehr, sehr wenigen Wallets verteilt ist. Ist es denn dann überhaupt so, okay, es gibt 21 Millionen Bitcoins oder wird es geben und mehr darüber hinaus wird es niemals geben. Gerade, glaube ich, sind so, wenn ich richtig informiert bin, so 19 Millionen ungefähr. Aber ein Großteil, also ein großer Prozentsatz liegt dann nur in 2, 10 oder 20 oder 100 Wallets. Ist es dann überhaupt dieses Konzept so möglich, wenn ein Großteil der Coins wirklich in nur wenigen Wallets liegt?
Bitcoin ist besser verteilt, als man denkt. Diese großen Wallets sind vor allem die Exchanges. Das sind vor allem so Unternehmen wie eben Coinbase oder Kraken und so, wo eben die Leute teilweise ihre Coins liegen haben. Deswegen gilt ja auch immer not your keys, not your coins, weil am Ende eben, wenn deine Werte bei diesen Exchanges liegen, dann hast du wieder dieses Vertrauensproblem. Ja, ob die jetzt wirklich so viele Bitcoin haben, wie die Leute dort hinterlegt haben, oder ob die mit deinem Bitcoin irgendeinen Schmuh anstellen, das weißt du nicht. Ob sie die verleihen und Rendite damit erzielen oder so. Das kannst du alles nicht wissen. Und es ist so leicht, Bitcoin selber zu verwahren. Man muss sich klar damit ein bisschen auseinandersetzen, aber es ist wirklich nicht schwer. Deswegen sollte ja jeder auch seine Coins selber verwahren und nicht in eine Vertrauenspartei geben. Weil die haben eben diese großen Wallets. Das ist eben genau der Punkt. Ja, zum Beispiel eine andere große Wallet ist Grayscale. Die haben 600.000 Bitcoin. Das sind aber nicht deren Bitcoin, sondern die Bitcoin von denen, die den Trust eben kaufen. So, es gibt natürlich ein paar Bitcoin-Whales, die eben größere Mengen haben. Und die Bitcoin-Verteilung ist bei weitem nicht perfekt. Ja. Mal ein Vergleich, also unser heutiges Fiat-System hat eine Verteilung, die oberen 1% besitzen 90% des globalen Geldes. Das ist unglaublich, oder? Und die unteren 90% besitzen den Rest. Ja. Das ist wirklich Wahnsinn. Also die oberen 1% sind so unfassbar reich und diese Verteilung wird immer schlimmer. Die war mal viel besser. Und wir sehen zum Beispiel, dass 1971, wo Richard Nixon diesen Goldstandard final beendet hat und das Gelddrucken losging, dass ab diesem Zeitpunkt diese Verteilung rasant immer schlechter wurde. Und das ist begründet im sogenannten Cantillon-Effekt. Richard Cantillon hat 1755 diesen Effekt aufgeschrieben, begründet. Und er hat damals Freunde gehabt, die Geld schöpfen konnten. Ja? Zentralbanker, könnte man sagen. Und er hat einfach festgestellt, boah, die machen die ganze Zeit neues Geld und geben mir das Geld als Kredite. Und ich habe ja jetzt Geld, was ich vorher gar nicht gehabt hätte, und kann jetzt mit diesem Geld alles mögliche Ökonomische tun. Ja? Ich kann ja jetzt eine Produktionshalle aufbauen, Leute einstellen. Ja? Und das Geld verteilt sich danach erst im Markt, aber viel langsamer, wie ich neues Geld bekomme. Das heißt, im Endeffekt, er hat die ganze Zeit einen Vorteil, weil er nah an der Geldschöpfung steht. Das kann man sich vorstellen, wie, manche kennen das vielleicht von so Filmen, wo dann eine Party ist mit Champagnergläsern, die aufeinander aufgebaut werden, wo oben in ein Glas Champagner reingefüllt wird und dann tröpfelt das langsam runter und unten tröpfelt das in die ganzen einzelnen Gläser nur noch sukzessive rein. Der oben an dem Glas ist, der die ganze Zeit den großen Champagnerfluss und dann verteilt sich das irgendwie so ganz langsam innerhalb der Gesellschaft. Das heißt, der oben steht, der nah an der Geldschöpfung ist, der hat den großen Profit und den größten Vorteil am Markt. Der hat auch wenig Risiko. Er kann sein Geld verzocken, wenn es weg ist, direkt neues leihen. Und deswegen heißt dieser Effekt eben Cantillon-Effekt. Richard Cantillon hat den eben festgestellt. Und dieser Effekt sorgt dafür, dass sich eben unser Geld immer schlechter verteilt, weil es eben zentral verteilt wird und diese Unternehmen, die vor allem als erstes von der Geldmengenausweitung profitieren, auch am stärksten wachsen können. So, und das ist ja kein fairer wirtschaftlicher Prozess. Bei Bitcoin ist das anders. Wir sehen, dass die Bitcoin-Verteilung von Jahr zu Jahr besser wird. Die ist ganz schlecht gestartet, ja, weil die Miner am Anfang, die haben ja noch die größte Auszahlung damals bekommen, 50 Bitcoin alle 10 Minuten pro neuen Block. Und es gab nur sehr wenig Miner. Und mit der Zeit, wo es immer mehr Miner gab und das sogenannte Halving, dass sich eben diese Auszahlung stetig halbiert, weswegen es auch maximal 21 Millionen Bitcoin gibt, sorgt dafür, dass die Miner, klar, die am Anfang da waren, große Wallets haben, aber irgendwann auch ab einem gewissen Preis einen riesen Anreiz haben, diese Bitcoin auszugeben. Und die Nachfrage, die einfach da ist dann irgendwann nach diesem Bitcoin, sorgt dafür, der Preis steigt nach oben, die Miner geben ihre Bitcoin aus, vielleicht nur ein Teil davon, aber jetzt entsteht ein ganz, ganz interessanter Effekt. Bitcoin verteilt sich auf einmal besser auf mehr Wallets und Fiat-Geld verteilt sich immer schlechter. Und das heißt, irgendwann wird es diesen Tipping-Point geben, da ist Bitcoin besser verteilt als das Fiat-Geld. Und dann gilt dieses Argument an der Stelle nicht mehr. Vielleicht noch eine spannende Sache dazu. Was passiert, wenn es den Cantillon-Effekt nicht mehr gibt? Weil Satoshi Nakamoto hat im allerersten Bitcoin-Blog eine sehr interessante Nachricht hinterlassen. Und zwar von der britischen Times, die Headline. Darauf stand, dass der britische Schatzkanzler 2 Milliarden Geld druckt, 2 Milliarden britische Pfund druckt, um den Banken in der damaligen Bankenkrise unter die Arme zu greifen. Und das ist ja nicht fair. So, man geht jetzt mal davon aus, dass ein Akteur, eine Bank, die erzeugt Geld aus dem Nichts und zockt damit. Oder die zockt vielleicht sogar mit dem Geld, was die Leute hinterlegt haben. Und verzockt das Geld. So normalerweise unter einem harten Geld ist die Bank jetzt bankrott. Ja? Geld verbrannt, finito. Jetzt druckst du Geld, das heißt, du klaust der Bevölkerung die Kaufkraft und rettest diesen einen Akteur am Markt. Das ist ja unfair. Die machen ja Milliarden Gewinne, weil denen eigentlich ein riesen Risiko gegenübersteht. Aber schlägt das Risiko zu, dann gehen die nicht pleite, sondern man verteilt das Risiko auf die Gesellschaft, auf die Bevölkerung. Das ist nicht fair. Das ist dieser Cantillon-Effekt. Was würde denn unter einem harten Geldstandard passieren, wenn es Bitcoin gäbe? Naja, die Bank wäre pleite, oder? Und das heißt, in dem Moment ist das Geld wieder im Umlauf, nicht mehr bei dem einen Akteur und besser verteilt. Und das ist der Unterschied. Selbst wenn Leute heute reich sind bei Bitcoin, jedes Mal, wenn du deine Bitcoin nimmst, ja, nehmen wir Michael Saylor, ja, der 100.000 Bitcoin besitzt mit seiner Firma. Ja, was will er? Entweder ist er irgendwann reich und macht nichts mit seinem Geld, dann ist er nicht gefährlich für den Markt. Oder er nutzt sein Geld und will es am Markt einsetzen. Jedes Mal, wenn er seine Bitcoin einsetzt, ist die Chance, dass er damit auf die Nase fliegt, exakt die gleiche, wie wenn jemand aus Afrika oder aus irgendeinem anderen Entwicklungsland seine Bitcoin einsetzt. Ja, er hat mehr Bitcoin, aber die Chance, das Risiko, die einzusetzen und am Markt nicht mehr Bitcoin mit seinem eingesetzten Geld wieder rauszukriegen, ist exakt gleich für jeden Teilnehmer. Und das ist der große Unterschied zum heutigen Geldsystem, weil das ist heute nicht so. Wenn die Bank Geld einsetzt und damit auf die Nase fliegt, dann wird einfach neues Geld gedruckt. Wenn VW Geld einsetzt, ich meine, der VW-Konzern hat 200 Milliarden Schulden und die feiern 8 Milliarden Gewinn im Jahr. Der Schuldenberg wird immer größer. Da ist kein Gewinn, da ist nur ein bisschen weniger Schulden. Ja, die wären unter dem harten Geld weg, die wären gar nicht mehr da. Und das ist das Spannende. Bitcoin verteilt sich auf die Marktteilnehmer eben, die effizient mit dem Geld umgehen, die vorsichtig mit dem Geld umgehen, bewusst mit ihren Rücklagen umgehen und auch Rücklagen bilden. Und das macht diesen großen Unterschied aus. Und vielleicht, und das ist vielleicht auch das, was ich ganz eingangs sagte, wir wollen gar nicht, dass Bitcoin zu schnell erfolgreich wird. Na, machen wir mal ein Beispiel auf. Von heute auf morgen gäbe es kein Fiat-Geld mehr. Nur noch das harte Geld. Und VW sitzt da auf seinen 200 Milliarden Schulden. So. Und das harte Geld wird unendlich lange im Wert größer, weil wir werden mehr Menschen, wir haben mehr Innovation. Jedes Mal, wenn wir Effizienz in unseren Fertigungsprozessen haben, heißt das ja auch, wir können leichter Produkte herstellen, bedeutet, sie fallen im Verhältnis zum harten Gut. Das heißt, Bitcoin würde, selbst wenn es kein Fiat-Geld mehr gibt, unendlich lange im Gegenwert steigen, sofern wir technologischen Fortschritt als Menschheit haben. Weil einfach alles immer günstiger wird im Verhältnis zu Bitcoin. So, das heißt aber auch, deine Schulden werden immer teurer. So, jetzt nehmen wir mal den VW-Konzern, der da sitzt mit dem Schuldenberg, den er heute hat. Die könnten das niemals wieder zurückzahlen. Die würden also wirklich pleite gehen. Was wird das heute bedeuten? Zu VW gehören Porsche, Audi, Skoda, VW selber als Marke. Und die ganzen Zulieferer, die Autotüren bauen, die Glasscheiben bauen, die Gummi für die Reifen machen. Ja, da muss man sich mal überlegen, wenn die heute pleite gehen würden, da wäre ja halb Deutschland arbeitslos. Da würde die ganze Wirtschaft zusammenbrechen. Die dürfen gar nicht scheitern. Wir haben uns in einen Zustand manövriert, wo wir einfach immer schneller, immer mehr Geld drucken müssen, um künstlich eine Scheinwirtschaft am Leben zu halten, weil die gar nicht mehr effizient genug ist und dann im harten Geld wirklich produktiv zu arbeiten. So, und jetzt ist die große Frage, wie schaffen wir überhaupt eine Transition hin zu einem harten Geldsystem, ohne dass nicht die gesamte Wirtschaft kollabiert? Und das kann ich jedem Zuhörer auch versprechen. Das wünscht sich keiner, auch kein überzeugter Bitcoiner. Ja, wir hätten wahrscheinlich alle einen Riesenvorteil, weil Bitcoin dann unfassbar wertvoll wäre. Und neben uns würde die ganze Welt abbrennen. Ja? Familienmitglieder, die keine Jobs mehr haben, die nicht wissen, wie sie sich Essen leisten sollen und, und. Das wäre ein Problem. Das nächste Problem ist, dass in diesen Phasen, also wenn so eine deflationäre Spirale zu schnell passiert, und das haben wir mehrfach gesehen in der Menschheitsgeschichte, ja, also nehmen wir mal den Zweiten Weltkrieg zum Beispiel. Wir haben vorher starke inflationäre Phasen gehabt. Dann haben wir eine starke deflationäre Phase gehabt. Die Wirtschaft ist zusammengebrochen. Alle Leute hatten keine Jobs mehr, hatten kein Essen mehr und so weiter. Und dann kommt der eine Spinner mit starker Hand und sagt, ich mache alles wieder heile. Ja, und die Leute sagen, ja, super, mach mal. Mal gucken, was passiert. Ja. So sind eigentlich immer diese extrem schlimmen Zustände überhaupt erst entstanden. Das heißt, destabilisierte Strukturen sind der Nährboden für radikale Ideen, ja, egal aus welcher Richtung. Und das ist sehr gefährlich. Da müssen wir aufpassen. Das heißt, wir wollen gar nicht, dass unser heutiges System schnell destabilisiert oder kaputt geht oder so. Wir wollen nicht, dass unser System schnell scheitert. Wir wollen eine Stück für Stück Adoption von Bitcoin in unsere Gesellschaft, bei der Bitcoin vielleicht Stück für Stück Anreize schafft, wieder effizienter zu werden. Und langsam, aber stetig eben die Bereiche wieder mehr in den Markt gibt und sich das Geldsystem verändert, dass sich das Gelddrucken weniger lohnt und man versucht, weniger Geld zu drucken. Und das ist genau das, was wir gerade sehen. Wenn die Amerikaner jetzt schon feststellen, wie schaffen wir wieder Vertrauen für den Dollar? Ja, da macht man das erstmal, indem man den Leitzins wieder hochschraubt. Das heißt, es werden weniger Kredite genommen, die Geldmengenausweitung wird abgebremst, wir sehen eine Rezession in der Wirtschaft, das ist dann die Folge. Ja. Man macht es aber nicht so schnell, dass alles scheitert, sondern dass vielleicht ein paar sehr ineffiziente erstmal rausgespült werden und alle anderen sich langsam daran gewöhnen müssen, es gibt jetzt weniger frisches Geld, werdet effizienter. So, und so kann ein Prozess, alleine weil Bitcoin da ist, irgendwann dazu führen, dass du jede Fiat-Währung mit Bitcoin messen musst und dich nach und nach, je mehr Vertrauen Bitcoin hat, dich daran anpassen musst, weil die Menschen sonst irgendwann Bitcoin priorisieren statt dein Geld. Und das heißt, du musst nach und nach effizienter werden, nach und nach weniger Geld drucken und nach könnte sich die Wirtschaft daran gewöhnen, wieder ein härteres Geld zugrunde liegen zu haben. Und wir könnten dieses Problem, diesen Ball, der immer größer wird und droht irgendwann zu platzen und wirklichen Schaden zu verursachen, eben kleiner werden lassen. Das darf nicht schnell gehen. Ja? Und deswegen sollte sich auch kein Bitcoiner wünschen, dass in 3 Jahren der Dollar crasht. Und ich glaube auch gar nicht, dass das passiert. Ja? Aber ich bin auch überhaupt nicht bei den ganzen Crash-Proleten, sag ich mal, ja, die da draußen sind und ihre Crash-Bücher verkaufen wollen. Das wünscht sich A keiner und das ist auch kein realistischer Zustand. Ich glaube einfach, Bitcoin ist keine Revolution. Das ist nicht etwas, wo wir mit Mistgabeln nach draußen gehen und sagen, das System ist Mist und jetzt brennen wir ja alles ab, sondern es ist eine Evolution, eine Weiterentwicklung von der Art und Weise, wie die Menschen Geld verstehen und Geld benutzen können. Und das ist ein Prozess, der muss sehr langsam gehen. Ja? Das Verständnis muss kommen. Die Menschen müssen lernen, Schulden machen ist nichts Gutes, ist was Schlechtes. Es ist nicht gut, sich horrend zu verschulden für seine Immobilie. Es ist gut zu sparen. Es ist gut, selber Werte und Rücklagen aufzubauen, Sicherheit aufzubauen. Das ist gut. Es ist gut, das Vertrauen nicht alles in den Staat zu legen, sondern selber wieder Dinge aufzubauen, wo du dich drum kümmerst. Das ist gut. Und das muss in so einer Gesellschaft, die seit 50 Jahren unter dem Geldstandard, wo wir heute sind, nichts anderes gelernt hat, brauchen wir wahrscheinlich nochmal 50 Jahre, um wieder was anderes zu lernen. Und das ist auch in Ordnung.
Okay, ich muss echt sagen, Roman, es war gerade für mich so ein bisschen so ein Aha-Moment, so ein bisschen, jetzt habe ich, glaube ich, so einen Punkt verstanden, den ich vorher noch nicht so verstanden habe, diese Fairness, die vielleicht Bitcoin wieder bringen könnte, auch für jeden Menschen, dass jeder, wie du gesagt hast, jeder hat die gleichen Chancen vielleicht dann auch, super spannend, war für mich so ein bisschen, wie gesagt, fast schon so ein bisschen Augen öffnen, wirklich interessant zu hören. Ich muss jetzt trotzdem nochmal, weil wir reden jetzt schon über eine Stunde, einen Sprung machen zu einem anderen Thema, das ich unbedingt auch noch ansprechen möchte, was man ja überall liest und wo ich auch gerne deine Meinung noch dazu hätte eben, ist zum Thema, dass Bitcoin Klimakiller ist. Ich glaube, Klimawandel, weiß jeder, ist für uns heutzutage ein sehr, sehr akutes Thema, ist auch in den Medien sehr, sehr präsent. Vielleicht kannst du uns da mal dazu abholen. Stimmt es? Ist Bitcoin wirklich ein Klimakiller? Ich vermute mal, du sagst nein, Roman. Was sind so deine Argumente? Nimm uns da mal ein bisschen mit.
Ja, also das, was wir gerade ja schon festgestellt haben, wenn Bitcoin dazu führt, dass wir automatisch sparen, dann haben wir das, was viele sich heute wünschen, dieses Degrowth. Mhm. Nur nicht, dass wir das mit verboten und du darfst jetzt nichts mehr konsumieren und wenn dann eine schlechte CO2-Score bei dir dran steht, dann bist du ein schlechter Mensch, sondern dadurch, dass Menschen intrinsisch den Ansporn haben, selber Sicherheit aufzubauen und weniger zu konsumieren und weniger zu das Geld zum Fenster rauszuwerfen, schützen wir unsere Umwelt automatisch. Ja? Wir produzieren weniger Müll, wir produzieren vorsichtiger, wir produzieren effizienter. Das kann schon weltweit dazu führen, dass wir durch ein hartes Geld eben ganz viel Umweltverschmutzung und Dingen, CO2-Erzeugung und so weiter zurückfahren.
Vielleicht ganz kurz, Roman, dass ich da nochmal einhaken muss. Das bedeutet, durch das, dass Bitcoin deflationär ist, dass Bitcoin im Wert steigt, überlege ich quasi, oder ist die Idee dahinter, überlege ich zweimal, ob ich jetzt eine neue Hose, ein neues Auto oder was weiß ich, neu kaufe, weil ich weiß, mein Bitcoin wäre morgen statt 1 Euro 1,50 Euro wert und verschmutzt so weniger die Umwelt, kauft weniger Fast Fashion oder was auch immer.
Da sind wir wieder bei bitcoin-shit.com. Ja? Das ist halt so simpel. Ne? Das löst also auch unser Klimaproblem. Das Spannende ist aber, und das ist noch ein zweiter Effekt, viele sagen ja, dass Bitcoin der Klimakiller ist, weil er ja Strom braucht, um produziert zu werden. Und eigentlich ist aber, ich sag mal, die Stromnutzung gar nichts Negatives. Ja? Man sieht eher sogar, dass der Verbrauch von Strom ein Indikator ist für den Wohlstand einer Gesellschaft. Also sollen wir jetzt Stromverbrauch meiden und damit sogar unsere Gesellschaft schrumpfen lassen oder so im Allgemeinen unseren vielleicht Wohlstand schrumpfen lassen, im Allgemeinen, wie wir ihn haben, vielleicht der nur schlecht verteilt ist. Aber ist das wirklich der Anspruch? Sollen wir uns wieder irgendwann mit Steinen bewerfen? Ja, wie weit sollen wir zurückgehen, um Stromverbrauch zu vermeiden? Sollen wir uns irgendwann vielleicht selber in den Kopf schießen, um den CO2-Ausstoß, den jeder Mensch automatisch hat, zu minimieren? Also was ist der Anspruch? Wo wollen wir hin? Ja, was ist ja auch das Ziel? Wenn wir jetzt weniger CO2 erzeugen, sollen wir dann doppelt so viele Menschen dafür machen, die alle unter schlechteren Lebensbedingungen halt aber den gleichen CO2-Wert erzeugen. Also wir gewinnen durch all diese Ideen nichts. Ja? Also wir würden eigentlich was gewinnen in dem Moment, wo wir mehr oder weniger im Einklang mit der Natur sind und mit unseren Naturgesetzen. Und genau das erzeugt Bitcoin ja durch seine Verknüpfung in die Realwelt durch das Mining. Ich gebe jetzt ein Beispiel, wie er das tut. Ich habe ja vorhin über die Shadowminer in China gesprochen, die ja immer vor allem den überproduzierten Strom der Wasserkraftwerke nutzen. Jetzt mal als Beispiel, wenn ich heute ein Miner bin, ja, und ich so einen Miner kaufe, also so eine spezielle Hardware, die ich dafür brauche, so einen ASIC-Miner, dann kostet er mich 3, 4, 5, teilweise 7, manchmal 10, 12.000 Dollar, je nachdem, wie viel Leistung und Effizienz das Gerät hat. Das heißt, ich habe einen richtig hohen Kostenaufwand und dann meint der Bitcoin und die Hashrate, die globale Hashrate steigt ja mal weiter. Das heißt, mein Verhältnis, selbst wenn ich jetzt einmal ein großer Miner bin, das sinkt dauerhaft. Also mein Verhältnis zur globalen Hashrate. Das heißt, wenn ich nicht dauerhaft versuche, effizienter zu werden, dann bin ich irgendwann so kleiner Akteur, dass ich nicht mehr effizient Mining betreiben kann. So, und jetzt wird's spannend. Wo haben wir die geringsten Stromkosten? Die geringsten Stromkosten haben wir nicht bei fossilen Brennstoffen. Die haben wir bei fossilen Brennstoffen immer nur dann, wenn der Staat sie subventioniert. Eigentlich sind fossile Brennstoffe sogar teurer als überproduzierter Strom. Und Strom produzieren wir vor allem bei regenerativen Energiequellen über. Das heißt zum Beispiel bei Solar- oder Windkraft. Wenn wir nachts super viel Wind haben, aber keinen Abnehmer, dann muss der Strom irgendwo hin. Wir haben sogar jetzt im Moment schon bei dem verhältnismäßig wenig regenerativen Energien, die wir in Deutschland haben, zumindest was das Ziel angeht, wo wir mal hinwollen, massive Probleme mit der Volatilität im Stromnetz. Denn das Stromnetz darf unsere 50 Hertz nicht sprengen. Ja, wenn das passiert, dann funktionieren unsere elektronischen Geräte nicht mehr. Das heißt, das Netz muss aufpassen, wie viel Strom geht in das wirklich in das Stromnetz rein. Und das heißt, der Stromnetzbetreiber, der ist teilweise gezwungen, Windparks vom Netz zu trennen oder unseren Strom ins Ausland zu Negativpreisen zu verkaufen. Das ist kein Blödsinn. Ja, da wird dann wirklich ins Ausland eine Kilowattstunde Strom verkauft, indem man sagt, hier, nimm die Kilowattstunde Strom und kriegst noch einen Cent von mir obendrauf. So, genau in diesen Momenten ist das Bitcoin-Mining am lukrativsten. Und zwar lukrativer, als wenn ich zum Industriestrom von 15 Cent meine. Das lohnt sich teilweise gar nicht. Und was wir sehen, dass das Bitcoin-Netzwerk mittlerweile zu 60% aus regenerativer überproduzierter Energie betrieben wird. Hatte ich ja vorhin auch schon in Texas erklärt, dass die Miner nämlich genau dort dafür da sind, eben diese Schwankungen im Netz abzufangen. Wenn der Strom zu teuer ist, lohnt sich gar nicht, schalten die automatisch ab, weil dann könnten sie von dem Geld besser Bitcoin kaufen, ja, weil sie dann mehr Bitcoin rauskriegen, als wenn sie selber meinen. Und in dem Moment, wo der Strom überproduziert wird, sind Bitcoiner genau die Abnehmer, die den Strom verwenden können. Und dann gibt es noch mehr richtig coole Nebeneffekte. Was Bitcoin-Mining ja effektiv macht, ist ja nicht, es speichert ja nicht den Strom, sondern wir haben ja etwas in der Physik, das nennt sich Thermodynamik. Ja, Energie kann nie vernichtet oder erzeugt werden. Energie wird immer nur umgewandelt. Das heißt, von elektrischer Energie machen die Bitcoin-Miner eine Umwandlung hin zu Wärmeenergie. So, und Wärmeenergie, die kann aufsteigen, daraus kann thermische Energie werden und so weiter. Und das ist die Thermodynamik. Wir wandeln eben Energieformen immer nur um. Das heißt, die Miner nehmen elektrische Energie, wandeln die in Wärme um, und das Abfallprodukt ist Bitcoin. Und diese Wärme wiederum, wenn man es richtig schlau macht, die kann man auch benutzen. Die kannst du halt speichern in großen Behältern, zum Beispiel indem du Wasser aufwärmst. Und das kannst du benutzen, zum Beispiel um Haushalte zu heizen oder um Industrieanlagen vorzuheizen. Ne? Manche Industrien brauchen 120 Grad Temperatur. Dann kannst du vielleicht 40 Grad durch Mining aufheizen. Dann brauchst du nur noch von 40 bis 120 aufheizen, nicht mehr von 0 bis 120. Und solche Dinge. Und das sind eben alles Sachen, da kann Bitcoin so viel Effizienz und auch Nachhaltigkeit bringen, weil wir ja jetzt auf einmal als Stromerzeuger von regenerativen Energien einen zusätzlichen Abnehmer haben, der uns Strom abkauft, wenn wir überproduzieren. Das heißt, wir werden einfach effizienter, wir machen mehr Plus mit unseren regenerativen Energien und wir haben den Anreiz, weitere auszubauen. Das heißt, Bitcoin ist wie ein Unterstützer, ein Katalysator für regenerative Energien. Und das ist eben spannend. Ja? Es ist eben nicht richtig, nur auf den Stromverbrauch zu gucken. Wir müssen aber schauen, welcher Strom wird verbraucht. Und zwar der Strom, den wir gerade eh nicht gebrauchen können und der eigentlich sogar unseren Betrieb stört und sogar den Ausbau von regenerativen Energien hemmt.
Okay, richtig, richtig spannend, Roman. Damit wären wir tatsächlich jetzt auch am Ende des Podcasts. Ich hoffe, man konnte als Zuhörer gut dem Podcast folgen, denn ich habe einfach mal querbeet meine Fragen reingeschmissen, die ich zu Bitcoin im Kopf hatte. Ich hätte noch eine letzte Frage für dich, und zwar, wo du den Wert des Bitcoins eigentlich siehst. Also vielleicht, wenn du uns mal, ich weiß, es ist wahrscheinlich schwierig, aber wenn du uns konkrete Zahlen sagen kannst, wo siehst du den Bitcoin in 10, 15, 50 oder 100 Jahren?
Ja, ist super schwer zu sagen, weil die Frage ist ja auch, womit wird er bemessen? Ja? In Dollar oder in Gummibärchen? Ne? Also die Frage ist halt, wenn der Dollar sehr schnell entwertet, kann auch sein, dass ein Bitcoin eine Million wert ist und du trotzdem nur ein Butterbrot dafür kriegst. Also sehr schwer. Vielleicht nach heutigem Geldmaßstab würde ich sagen, ich glaube, ein Bitcoin kann in 20 Jahren durchaus eine Million, vielleicht auch 10 Millionen wert sein. Ja? Das kommt eben ganz darauf an, wie schnell sich Bitcoin verbreitet. Und ich glaube zum Beispiel, dass der Zugang zu Bitcoin völlig unterschiedlicher sein kann. Bei uns ist das eher ein Inflationshedge, die Inflation auch zu performen. Für Menschen in Afrika, die haben gar kein Geld, um irgendwas zu hedgen, für die ist es ein Zahlungsmittel, weil die trauen den Banken nicht, die trauen den digitalen Zahlungsdienstleistern nicht oder haben gar keine. Die können einfach Bitcoin benutzen, das passiert dort auch. Es gibt dort tolle Initiativen, Bitcoin Ekasi oder Anita Posch, die dort eben den Menschen das erklären und die benutzen Bitcoin als Geld, als alltägliches Geldmittel, weil sie den Banken nicht vertrauen können und jetzt ein Geld haben, womit sie angeschlossen an der digitalen Finanzwelt sind, was überall funktioniert, wo sie aber eben keiner Bank als Zwischenhändler vertrauen müssen. Und diese Besonderheit macht wahrscheinlich Bitcoin in diesen Ländern erst zu einem Geld und später zu einem Wertespeicher und bei uns umgekehrt erst zu einem Wertespeicher und später zu einem Geld. Von daher ist ja auch die Frage, wie schnell sich solche Länder erholen, welchen Wohlstand es dort schaffen kann, welche Innovationen es dort erzeugen kann. Also es ist so schwer, eine Preisvorhersage zu machen. Ich bleibe eher bei dem Punkt, Bitcoin steigt für immer, weil sofern wir uns als Menschheit weiterentwickeln. Das heißt nicht nur, dass wir mehr Menschen werden müssten, sondern auch technologischen Fortschritt haben, weil wir dann alles effizienter erzeugen, würde Bitcoin, wenn wir uns darauf einigen, und das ist eben die Voraussetzung, unendlich lange steigen. Und die Chancen für Bitcoin, dass wir uns darauf einigen, stehen aber gut, weil dafür, dass es 14 Jahre jung ist und eben nicht von einer Company vorangetrieben wird oder sonst was, sondern von unten nach oben kommt, sind wir jetzt schon an einem Punkt, wo Präsidenten Bitcoin als eins ihrer Wahlpunkte aufnehmen, als positives Mittel nach nur 14 Jahren. Also wo stehen wir in 35 Jahren? Also ich kann mir alles ausmalen, das ist wild.
Okay. Bitcoin steigt für immer, Roman. Ich glaube, das ist eine Aussage, mit der entlasse ich dich jetzt hiermit aus dem Interview. Roman, vielen Dank, dass du heute im Podcast mit dabei warst.
Danke und vielen Dank für die tollen Fragen. Hat echt sehr viel Spaß gemacht.
Falls dir die Folge gefallen hat, lass doch gerne eine 5-Sterne-Bewertung auf iTunes da oder teile die Folge mit deinen Freunden. In diesem Sinne, habt einen guten Start in die Woche und wir hören uns nächsten Sonntag wieder.